Wir bleiben in deinen Betungen und preisen ihn. Welch ein Freund ist unser Jesus. Er versteht uns. Wenn Stürme toben, er ist bei uns. Er ist mit uns. Er ist in uns. Halleluja, Halleluja, ich preise dich, dass ich solch einen Freund haben darf. Jesus Christus, meinen Heiland. Ehre sei dir. Wir singen noch einen Chorus. Amen. Jesus, 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 Jesus und nochmals Jesus. Preis Gott. Ein weitläufiger Verwandter von mir, Jehovas Zeuge, ein Kapitän. Wenn er ausfuhr, war er der einzige Jehovas Zeuge, und wenn er zurückkam, war das halbe Schiff Jehovas Zeugen. Er hat mich wollte mich besuchen und bekehren, und vorsichtshalber hat er dann noch sich informiert, wer ich bin und so weiter, weil wir weitläufig verwandt waren, und hat meine Telefonkreuzpredigt gehört. Und dann hat er gesagt, das ist sehr gut, was du da sagst. Und so weiter. Aber immer, Jesus, Jesus, Jesus. Und ich bin so froh, dass ich Jesus kenne. Und was mich interessiert, nicht Jehova, und mich interessiert nicht all diese alten Namen aus der Vergangenheit und wie die Götter alle geheißen haben mögen oder Gott geheißen haben mag. Kein Mensch hat sowieso gewusst, wie Gott geheißen hat. In Christus ist Mensch, ist Gott Mensch geworden. Wohnte unter uns, konnte man greifen, fassen, berühren. Was Praktisches hat man gehabt, also Jesus. Und deshalb, mir ist es egal, ich interessiere mich nicht für all die anderen Namen, ich interessiere mich für Jesus. Und du sollst ihn Jesus nennen, hat der Engel gesagt, und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Nicht Jehova und nicht El Shaddai und nicht Elohim und so weiter. Das waren sowieso so undurchsichtige Geschichten. Jesus ist sein Name. Und wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, der wird gerettet werden. Und sogar Saul von Tarsus, also einer der Letzten, der die Offenbarung Jesu bekommen hat, im großen Stil, der hat für Jehova geeifert, für Jehova gekämpft und so weiter. Und unser Gott, der Judengott und so weiter, ist der richtige Gott. Und der Tempel ist der richtige Tempel. Und das glaubte er auch, bis ihm einer begegnete auf der Straße nach Damaskus. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Stimme vom Himmel. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also, und ich brauche keinen anderen Gott. Jesus reicht mir vollkommen aus. Jesus. Und wer Jesus hat, Jesus sagt, wer mich hat, der hat den Vater. Und ich will den Vater sogar noch bitten, und er wird einen anderen Tröster euch schicken, den Heiligen Geist. Also, wir haben die ganze Fülle der Gottheit in Jesus. Okay? Heute wollen wir auch über Jesus hören. Aber zuerst einmal ein paar Ankündigungen. Mein Thema heute ist, wie überstehe ich, überwinde ich Stürme und so weiter. Christen sind ja Überlebenskünstler. Die werden durchgewirbelt und die kommen immer wieder auf den Boden. Wie, das weiß ich auch nicht. Aber ich sag's euch, bleibt hier. Heute Abend, also wie gesagt, über Stürme. Gestern haben wir über Frust gehabt. Und es geht auch am Sonntag weiter in diese Richtung. Wie erlebe ich einen geistlichen Aufschwung? Wie erlebe ich einen geistlichen Aufschwung? Wie komme ich wieder auf Touren? So viele Gotteskinder kommen nicht auf Touren. Und ich möchte dir zeigen, wie du auf Touren kommst, geistlich. Dann abends um 19 Uhr ein Heilungs- und Segnungsgottesdienst, und Gott segne deine Anfänge. Wenn du nichts anfängst, segnet Gott nichts. Deshalb fang irgendetwas an, fang an zu stricken. Und selbst wenn es nicht fertig ist, Gott will eine halbe Sache, eine angefangene Sache segnen, damit du durchführen kannst. Und du wunderst dich, warum kann ich bestimmte Sachen nicht durchführen? Weil du den Segen Gottes nicht hast. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Und wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle, die daran bauen, vergeblich und umsonst. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Deshalb, wir brauchen den Segen Gottes. Komm und hol dir den Segen Gottes. Und wenn Gott einmal gesegnet hat, es gibt kein Zurück mehr. Wenn Gott einmal gesegnet hat, gibt es kein Zurück. Und wenn du ein gesegneter Gottes bist und du machst Fehler und du fällst aus der Rolle und so weiter, der Segen bleibt. Der Segen bleibt. Auch wenn du sündigst und verkehrte Wege gehst. Warum? Dann mehrt sich der Segen, und dann wird der Segen dir zum Fluch. Ganz einfach. Dann wächst es und plötzlich bist du im Dornröschenschlaf. Und alles zugewachsen. Weil der Segen Gottes hört nicht auf. Zum Beispiel, wenn Gott einen berufen hat als Pastor und als Prediger und Evangelisten, egal wen, wenn er berufen hat und er hat ihn gesegnet und eingesetzt, und wenn der abfällt, weißt du, was er wird? Versicherungsvertreter. Der kann Leute überzeugen, weil er das Charisma von Gott bekommen hat. Er kann reden wie ein Buch und er kann auf Menschen zugehen, wenn er den Segen Gottes mal gehabt hat. Deshalb, du kannst den Segen Gottes nicht verlieren. Saul war gesalbt als König, gesegnet als König, ist abgefallen, aber er blieb weiterhin als König, und Gott hat ihn nicht einfach abgesetzt. Du bleibst das, bloß du hast nicht mehr den Segen Gottes, den Schutz Gottes auf deiner Seite, aber der war trotzdem noch König. So, Gott nimmt den Segen nicht zurück. Gott kann das, was er einmal gesegnet hat, nicht mehr zurücknehmen. Du musst verstehen,
Und wenn er es zurücknimmt und er sagt, also es tut mir leid, es gereute mir, dann und so weiter, Gott hat alles gesegnet, dann wächst es übrig, dann überwächst es. Dann wird es so gewaltig, also das ist mir so groß geworden, der Segen Gottes, wenn du den einmal hast. Und wenn Gott dich segnet, dann segnet er es bis ins tausendste Glied. So, also Segensgottesdienst dann am Mittwoch und dann ist der Jude schon vorbei. Ich weiß gar nicht, wo der Jude geblieben ist. Was Beharrlichkeit bewirkt, wer sich noch nicht angemeldet hat für die Gemeindefreizeit in Neukalitz, der darf sich noch anmelden. Die Gottesdienste gehen hier trotz der Freizeitzeit weiter. Also wir bleiben trotzdem im Gottesdienst und wir lassen nicht, wie manche Gemeinden, ich habe in Berlin also Gemeinden gehört, die lassen sogar über Sommer Gottesdienste ausfallen. Als wenn Gott in Urlaub gehen würde. Mein Gott geht nicht in Urlaub und die Gemeinde braucht Versammlung. Stell mal vor, einen ganzen Monat keinen Gottesdienst. Wir wollen Kinder Gottes wachsen, da gehen sie zu den Sekten womöglich. Die sind dann eifrig, die missionieren, die arbeiten oder was auch immer ist. Und dann wundern sich, wo die Leute bleiben, wenn sie den Gottesdienst ausfallen lassen. Urlaub. Es gibt keinen Urlaub von Gott. Selbst wenn du im Urlaub bist und ich nehme mir auch die Zeit, wenn ich im Urlaub bin, dann gehe ich irgendwo in eine Kirche, egal welche. Versuche nicht zu den Sekten gerade zu gehen, aber wenn ich so Landeskirche oder selbst im katholischen Gottesdienst, ich verstehe da nicht viel, den ganzen Hokuspokus, was dort abläuft und so wie das alles so ist, aber ich bete mit. Ich bete mit. Und wenn du manches nicht verstehst, was sie da machen, dann bete es mit. Als ich zum ersten Mal in einer christlichen Kirche war, mein Freund hat mich mitgenommen, weil ich ja keine Kirche hatte. Ich war ja Atheist, ich war gottlos. Und bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich noch keine Kirche von innen gesehen. Und wusste gar nicht, was da drin passiert. Dann gehe ich mit meinem Freund mit und dann steht er da. Und ich habe mir gedacht, was er macht, mache ich auch. Kann ich nichts falsch machen. Dann steht er da in der evangelischen Kirche und macht die Augen zu und faltet die Hände und ich mache das auch. Und dann setzt er sich hin, setze ich mich auch. So immer das, was mein Freund gemacht hat. Also wache ich manchmal, wenn ich in Gottesdienste gehe, wo ich nicht verstehe, was da passiert. Und dann habe ich gesagt, hör mal, warum bist du da gestanden, was hast du da gemacht? Dann sagte er, ich habe bis 10 gezählt. Und ich habe gedacht, das ist auch, wenn Leute, weißt du, wenn du nicht beten kannst, ist es tröstlich, kannst auch bis 10 zählen. Gott weiß, dann kann vielleicht mit den Zahlen was auch anfangen. So 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also wir lachen manchmal. Aber weißt du, ich war so einfältig. Das nächste Mal, wo ich mit dir mitgelaufen bin, habe ich auch bis 10 gezählt. Bis ich später beten gelernt habe. Gott hört, wenn du 1 bis 10 zählst. Okay, wollte nur sagen, geh im Urlaub irgendwo in die Kirche, egal welche. Segne den Pastor, den Prediger, egal ob der dir gefällt oder nicht gefällt. Egal was da passiert. Du sollst nicht wegen dem Prediger in Gottesdienst gehen, sondern wegen der Predigt, wegen dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, mein Wort wird nicht dir zurückkommen. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, es spielt keine Rolle, von wem es verkündigt wird. Gott wacht über sein Wort. Und wie der Regen auf die Erde fällt, so geht es mit seinem Wort. Also ich ermutige euch, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, ermutigt es auch die Campingnachbarn oder Hotelnachbarn oder so, komm, wir gehen in die Kirche. Weil die haben so eine schöne Kirche hier und du wirst überrascht sein. Gott kann dort sprechen. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nicht. Du kannst niemanden in eine Gemeinde oder irgendwo hinbringen. Hier, da geht er nicht und sagt, ui, da wollen wir nicht hin. Aber so in der Fremde, im Urlaub, so nimm's mit. Du wirst sehen, du kannst sogar im Urlaub Missionar sein. Und manchmal fährt man so übers Land. Ich bin mal in Norwegen gewesen und da sehe ich Missionszelt. Da denke ich, Mensch, prima, prima. Also hier bleibe ich und ich fahre gar nicht weiter. Wart heute Abend, die haben bestimmt Gottesdienst. Und tatsächlich. Ein andermal bin ich in Stockholm und da war ein Missionszelt aufgebaut, ganz groß, und da war Parkplatz frei. Und das war der einzige Parkplatz in Stockholm, wo ich parken konnte. Und ohne Gebühr zu bezahlen. Da habe ich hingestellt, habe gesagt, ich bin Christ und die sind auch Christen. Also wird schon recht geben. Komme ich abends, will mein Auto abholen, alles zugeparkt. Bleibt kein Platz übrig. Also, und ich komme hin und wohl oder übel muss ich in den Gottesdienst gehen, warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und die haben gebetet und die Herrlichkeit Gottes war da. Und an der Pforte fragt mich jemand, wo ich herkomme. Ich dachte, ich bin Pastor, komm. Damals wohnte ich in Heilbronn. Und dann haben sie gesagt, ja, schön, bleib da. Und dann sagt der Pastor von vorne, hier ist ein Besuch aus Heilbronn, der soll kommen und Grußwort sagen. So siehst du, und plötzlich, und ich habe liebe Leute kennengelernt, wirklich. Ich war in Stockholm und in Schweden so enttäuscht von den Pfingstlern und Christen. Ich war in einer Gemeinde mit 6000 Leuten, alles tot. Pfingstgemeinde. Alles tot, alles so. Da hätte ich genauso in einer evangelischen Kirche sein können. Wäre eigentlich vielleicht mehr gehabt davon. So, war so tot, war so frustriert, aber in diesem Gottesdienst habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und was ist geblieben? Ich bin noch 3 Tage bei den Leuten geblieben, dann so diese Maranatha-Bewegung, der Pastor hat mir gefallen, der hat gerade die ganze Stadt zugeklebt gehabt mit Plakate, weil der König Homosexuelle, so irgendwie neue Gesetze für Homosexuelle gelassen hat. Und also der Pastor hat mir so gut gefallen, ich bleibe hier, habe eine Hochzeit noch mitgemacht am Sonntag, Open-Air-Gottesdienst in Stockholm mit der Gemeinde, bei der Straßenmission. Ich zeige es euch, wie ich das mache, so bei den Jesus People. Ja, und wir haben so viel Freude gehabt. Manchmal so, gehst in Urlaub und du wirst gesegnet und Gott kann deinen ganzen Urlaub, wenn alles nichts war, umlenken. Und es wurde umgelenkt und ich war so glücklich, dass ich wenigstens anständige Christen getroffen habe und so enttäuscht war. Ich habe bei den Geschäftsleuten gesprochen, ich habe bei verschiedenen Gottesdiensten, verschiedenen Gemeinden, ich war so frustriert, alles tot, die machen beim Beten den Mund nicht auf, singen nicht, also wirklich, und ich dachte, Schweden, ein erwecktes Land. Ich kam mit großen Erwartungen dorthin und ich war so enttäuscht. Du bist manchmal auch von Christen enttäuscht und das lass dich von Gott weiterführen. Er bringt dich schon mit den richtigen Leuten zusammen, egal wo du bist. Okay? Wie überlebt man Stürme? Gott hat in der Bibel viel über Stürme gesagt. Und ich will zuerst mal so allgemein, das ist meine Art, dass ich zuerst mal allgemein aushole und dann zum Thema komme. Wie überlebt man Stürme? Gott kennt die Stürme, die Bibel kennt Stürme. Die Jünger Jesus sind sogar in die Stürme hineingeschickt worden, mittendrin. Wir werden diese Geschichte uns anschauen. Die Überfahrt der Jünger über den See und dann dieser Sturm plötzlich. Also du siehst, du kannst ganz treues Kind Gottes sein, ganz den Heiland lieb haben, kannst Jesus nachfolgen und hast trotzdem Stürme. Und sagst, was mache ich da falsch? Dann haben wir die Geschichte in der Bibel, wo der Mann sein Haus baute und die Stürme schüttelten. Aber er hat ein Fundament gehabt. Der andere hat kein Fundament gehabt. Und deshalb, als die Stürme an beide Häuser schütteln, also an dem anderen und den anderen. Wenn Stürme kommen, treffen sie alle. Da werden Bäume bei allen entwurzelt. Also alles, was nicht fest ist, wird weggeblasen. Stürme sind gut, sind nötig, testen unseren Glauben, testen das Fundament, stehen wir richtig. Also Stürme sind nötig. Ich denke auch so im Herbst, das ganze alte Laub muss von den Bäumen weg, damit frisches Laub im Frühjahr kommen kann. Stürme sind nötig, um das Alte wegzufegen, das, was nichts mehr ist, was nicht mehr fest angebunden ist, was nichts mehr bringt, weggeblasen. Eine Stadt wird am schnellsten gereinigt, wenn so ein richtiger Sturm durch die Stadt geht. So der Wind des Herrn, das reinigt die Stadt, das reinigt auch dein und mein Leben, wenn so ein Wind Gottes mal durch uns richtig durchpustet. Dann der Sturm beim Paulus, die Überfahrt nach Rom, das werden wir uns angucken, heute auch ganz kurz. Warum lässt Gott manches zu, auch für Kinder Gottes? Paulus wäre wahrscheinlich nicht mit dem Leben davon gekommen oder gar nicht gut davon gekommen, wenn nicht der Sturm gewesen wäre, wenn nicht diese Rettung gewesen wäre, wenn sie nicht alle am Leben verzagten und verzweifelten. Und aus welchen Gründen auch jetzt dieser Sturm beim Paulus auch geschah, es gibt verschiedene Gründe dafür. Der Kapitän hat nicht auf den Paulus gehört, er hat gesagt, es ist nicht gut, dass wir wegfahren, jetzt, ich kenne die Stürme. Und ich weiß, diese Herbststürme, ich hätte fast beinahe meine Frau verloren. Ich bin in Genua, gehe ich so in diese Herbst, im Herbst spazieren nach unserer Hochzeit, gehe ich spazieren und während ich so spazieren gehe, kommt eine riesige Welle. Und was ist? Glücklicherweise hatte ich meine Frau an der Hand. Plötzlich ist die mir fast davon geschwommen. Und ich war pitschnass, stand mittendrin im Wasser. So eine Welle, verstehst du? Herbststürme, da hieß es extra nicht am Strand spazieren gehen. Also diese Wellen sind unberechenbar. Und solche Wellen waren auch da zu der Zeit, als Paulus überfuhr. Aber der Kapitän sagt, ich kenne mich aus, also mir kann nichts passieren. Also Gott demütigt den Kapitän, der verliert sein Schiff. Paulus wird gerettet, kommt als der Prophet. Heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gestanden und so weiter und mich gerettet. Dann werden wir ganz kurz auch noch den Sturm beim Jona angucken. Warum lässt Gott Stürme zu? Weil jemand auf der Flucht vor Gott ist. Also nur als Beispiel. Stürme sind da, um uns wieder zurechtzubiegen, uns an den Punkt zu bringen, wo der liebe Gott uns haben möchte. Und dafür sorgt Gott. Also die Stürme sind nicht unnötig da. Und dann haben wir in der Apokalypse, in der Offenbarung Endzeitstürme. Und das erleben wir. Heute, wir haben so viele Stürme in der letzten Zeit gehabt. So viele Stürme und jetzt braucht sie wieder so einen Hurrikan da unten im Golf von Mexiko und immer wieder Hurrikans und Stürme, wo es gar nicht gegeben hat oder Tornados, wo es gar nicht gegeben hat. Sogar bei uns in Deutschland kommen diese Dinge durch die Erwärmung, was es auch immer ist. Wir finden da immer so ein Argument, warum und weshalb, aber Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Stürme, die haben etwas zu tun mit der unsichtbaren Welt. Also ich werde nachher ein paar Beispiele bringen, dass das, bevor etwas passiert, Gutes oder Schlechtes, Stürme da sind. Stürme wehen, Winde wehen und so weiter, bevor Gerichte kommen, auch Stürme. Das sind Mächte in der unsichtbaren Welt. Und wir wissen, der Teufel regiert in der Luft und da ist die Atmosphäre. Und warum jetzt diese Klimakatastrophe und das alles, was wir haben, jetzt wird das Reich des Teufels angegriffen. Es geht bald mit ihm zu Ende. Und ihm geht bald die Puste aus und Klimakatastrophe. Das hat einen geistlichen Hintergrund. Klimakatastrophe, die Stürme und Unwetter und so weiter. Jeder Mensch kennt persönliche Stürme, auch das wollen wir anschauen. Jeder Sturm ist anders. Vielleicht deine Stürme anders, meine ein bisschen anders. Je höher du auf die Berge kommst, so im Tal, so die Talschleicher, die wissen nicht, was Stürme sind. Aber je höher du so zum Gipfel kommst, je höher du aufsteigst, desto größer sind die Stürme. Das hängt auch, je näher du zum Heiland kommst, je mehr du mit dem Heiland wandelst, desto mehr hast du geistliche Stürme, geistliche Anfechtungen, geistliche Unruhe, Turbulenzen und was es auch ist. Und so auch die Jünger. Die Jünger wollen über den See fahren und Gott hat was vor mit ihnen. Und der Teufel weiß, jetzt kommt der Herr Jesus. Und jetzt muss man den abwehren, abhalten. Und wenn der Teufel es fertiggebracht hätte, dass das ganze Schiff untergeht und der Herr Jesus untergeht, dann wäre die ganze Kirche untergegangen. Das wäre so einfach gewesen damals. Wahrscheinlich wollte er es auch, dass die Sache Jesu gar nicht hochkommt. Und die Dämonen, als er dann ausstieg aus dem Boot, schrien die Dämonen, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es war noch nicht ihre Zeit. Aber Jesus kam zu dem Armen nach Gardera, um den zu befreien. So, wir folgen Jesus. Und wer Jesus nachfolgt, führt kein bequemes Leben. Also wenn du das gedacht hast, also weißt du, viele Pastoren lügen. Nimm Jesus auf in dein Leben und hast du keine Probleme mehr. Das ist Lüge und ich würde fast sagen, eine Lüge Satans. In dem Augenblick, wo ich Jesus aufgenommen habe, haben Kämpfe bei mir angefangen, Anfechtungen angefangen, Stürme angefangen zu toben. Vorher habe ich gar nicht gewusst, was Sünde ist. Ich habe einfach gelebt und die Sünde genossen. Aber dann, jede Lappale, jede Kleinigkeit, da musste ich aufpassen und. Und hat gleich schlechtes Gewissen gehabt, obwohl mir niemand es gepredigt hat. Aber irgendwie der Geist Gottes sagte mir, ist nicht okay. So, Stürme. Wenn du mit Jesus gehst, hast du Stürme. Wenn du genau Gott befolgst und Gottes Wort hörst und Gottes Wort tust, hast du Stürme. Wenn du den Willen Gottes tust, hast du Stürme. Ohne Stürme geht's nicht. Und ich sag dir warum. Stürme bringen dich in die Tiefe. Du lässt Wurzeln in Gott schlagen. So, und wir wollen Jesus folgen und Jesus sagt, lasst uns rüberfahren mit dem Boot auf die andere Seite. Und ich möchte hier dir helfen, gerade in diesen Stürmen deines Lebens, du hast Jesus immer. Und er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der ist bei dir nicht nur am Sonntag. Und du solltest kein Sonntagschrist sein, sondern Jesus immer dabei haben, wo du bist. Und dann wirst du alle Stürme überleben. Die politischen Stürme, Kriege, Weltkriege, das sind alles Stürme in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Dann die ganzen familiären Stürme, wie viele familiäre Stürme gibt es heute? Da haut's die Leute hin und her, da wirbelt's alles, da beutelt's die und was auch ist. Wirtschaftliche Stürme, das so gut angefangen und dann geht's gleich bergab, kommt Inflation. Einem bleiben die Stürme nie erspart. In der Offenbarung lesen wir von diesen großen Endzeitstürmen, die vier Engel, die gebunden sind auf den Tag und Stunde. Und dann, wenn diese vier Winde zurückhalten, wenn diese Winde aufeinander stoßen, dann gute Nacht. Elisabeth Syrer aus Südafrika hat mir diese Tage Bilder geschickt und gesagt, Bruder, mach du das Bet. Wir haben so viele Stürme. Und die wohnen da an der Küste, sie hat mir Bilder geschickt, das ganze Auto überschwemmt, ihr Auto. Und die Straße voll mit Wasser, Stürme. Und es hört nicht mehr auf, dort in Kapstadt. Die Stürme. Also Stürme auf der ganzen Welt. Das ist nicht nur im Golf von Mexiko, sondern auch dort Stürme, auch in verschiedene Gebiete, wo die Menschen nie vielleicht Stürme gehabt haben. Auch in China, da ist ein Erdbeben vorbei und da ist eine Katastrophe vorbei und dann das gleiche Gebiet wird wieder heimgesucht. So, das ist also ein Angriff des Feindes auf diese Welt. Stürme, Winde. Wenn die Engel losgelassen werden, dann wird es ungemütlich überall auf dieser Welt. Nicht nur in Amerika, sondern wie auch jetzt Südafrika. Und wir möchten für Elisabeth beten, lieber Herr Jesus, hör dieses Gebet von der Elisabeth Syrer und stehe ihr bei jetzt. Herr, und wenn alles jetzt überschwemmt ist und alles zerstört ist, Herr, und ich danke dir, dass du die Familie, die Menschen wenigstens rettest. Halleluja, ich danke dir, dass du Rettung versprochen hast, den Deinen. Und wir dürfen füreinander beten, einander anrufen, einander ermutigen. Und wir tun das heute Abend. Amen. So, wenn Gott Gericht bestimmt hat, und in der Endzeit sind Gerichte bestimmt, diese vier Engel, wenn die losgelassen werden, sind Gerichtsengel, sind keine guten Engel, dann gibt es Katastrophe und Krisen und so weiter. Und als unser Außenminister Fischer nach der Somali-Katastrophe das Gebiet abflog, hat er biblische Worte gesprochen vom Flugzeug aus. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und das heißt vor der Bibel, wehe, wehe, wehe. Da heißt es, ein Engel flog über den Himmel und sagte, wehe, wehe, wehe. Und das ging über die ganze Welt. Als der Fischer dann das sah, was dort an Zerstörung in dem ganzen Indischen Ozean war. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Wir sind in der Endzeit. Wer das noch nicht gescheckt hat, tut es mir leid. Was soll man tun, wenn Endzeit kommt? Den Heiland wecken. Herr, siehst du nicht, wir verderben. Schnell zu dem Herrn Jesus rennen. Und der Herr Jesus, der liegt und schläft im Boot. Das ist nicht merkwürdig. Gott ruht. Und es gibt eine Ruhe für die, die in Gott sind. Und weißt du, der Herr lässt uns in der Krise hinein und sagt, steigt ins Boot, ihr seid nirgendwo sicherer als jetzt im Boot. Weißt du, da geht, was, wenn eine Katastrophe, wenn Hochwasser kommt, wo bist du am besten geborgen? Im Schiff. Das Wasser steigt und es kann ruhig steigen, macht nichts. Und du musst dann keinen Damm bauen und dich schützen. So viele Leute, die versuchen sich dann zu schützen, wie bringe ich mich in Sicherheit? Sei im Boot, denk an die Arche und die Fluten stiegen und die Leute waren in der Arche und waren gerettet. Gott bringt uns von einem Ufer zum anderen. Gott hat eine Bestimmung für uns, für die Zeit danach. Ist mir so groß, was in diesen Tagen mir der Herr aufgeschlossen hat, die Zeit danach. Du bist bestimmt, nicht für jetzt und nicht für die Krise, sondern für die Zeit nach der Krise, für die Zeit nach der Katastrophe, nur aber bestimmt für die Zeit nach der Sintflut. Das Erste, was er macht, Weinberg gepflanzt, dem Herrn einen Altar gebaut und so weiter, das Leben genossen, also natürlich hat er sich auch besoffen dabei, der gute Mann. Aber trotzdem, er hat das Leben genossen, zeigt uns für das Leben danach und er lebt noch 500 Jahre, der gute Noah, nach der Sintflut. So, hab Mut, jetzt die Stürme durchzuhalten. Wohl dir, wenn du dann das alles überlebst. Also wir sind berufen für das Leben nach dem Sturm, nach der Krankheit, nach der Krise, nach dem Tod. Der perfekte Sturm ist immer an der Küste. Im Meer draußen, das sind die Wellen, die gehen so, aber an der Küste, kurz vorm Ziel, an der Front. Wer im Tal wohnt, der sagt, Bruder Matthäus, ich weiß nicht, wovon du predigst, also ich habe keine Stürme, weißt du, ich habe keine Anfechtung, wenn ich versuche. Wenn du so als Einsiedler irgendwo lebst in deiner Höhle, hast keine Anfechtung. Aber sobald du unter den Menschen gehst, da wirst du angerempelt. Sobald du dich in der Gemeinde bewegst, tritt irgendjemand auf deine Hühneraugen. Sobald du irgendwo mit anderen zusammen bist, wirst beleidigt, wirst gekränkt und dann hast du schon deine Krise. Dann geht es gleich hoch. So, Erweckungen. Und ich habe eines festgestellt, wann kommen Erweckungen? Erweckungen kommen nicht, wenn Christen beten. Oder wenn Christen beten, Herr, schick Erweckung. Die wissen gar nicht, was die beten. Erweckungen kommen immer nach Katastrophen, nach Krisen, nach Kriegen und so weiter. Da kommen Erweckungen. Als du betest, Herr, schicke Erweckung, weißt du, was du betest? Du betest Gericht herbei. Und erst nach dem Gericht kommt die Erweckung. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es Erweckungen, und zwar ganz große und massive. Nach jedem Weltkrieg, nach jedem Krieg. Die Leute sehen, das war doch nichts, was wir aufgebaut haben und alles zerstört und so weiter. Jetzt, da hilft nur noch Beten. In Stalingrad, da hilft nur noch Beten. Im Bunker, wenn die Bomben fallen, da hilft nur noch Beten, da werden die Leute alle fromm. In Krisen. Immer nach Katastrophen, nach Gerichten, nach Erschütterungen. Da gibt es Erweckungen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn alles zusammenbricht. Aber da sagt Jesus auch, wenn diese Dinge alle passieren, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir dienen einem Herrn, der schon alles hinter sich hat. Unser Herr Jesus Christus hat den Tod schon hinter sich. Unser Herr Jesus hat schon die Erniedrigung hinter sich, hat alles gut überlebt, die ganze Verwerfung, die ganzen Lügen, die über ihn verbreitet worden sind. Er lebt immer noch und freut sich bester Gesundheit. Er hat es überlebt. Und deshalb, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Du kannst dich an den halten, der schon alles hinter sich hat, der schon alles durchgemacht hat, der schon alles erlebt hat und alles durchlebt hat. Also Krisen sind immer für die Zeit danach. Wir dienen einem Herrn, also, der schon alles hinter sich hat. Und jetzt gucke ich meine Jünger hier an. Also wir sind mal mit einem großen Motorboot auf dem See Genezareth schon ein paar Mal gewesen. Also ich war schon öfters dort unten. Weißt du, und dann auf dem See mittendrin, dann ein Halleluja und ein Gebet. Das klingt fantastisch. Aber da war es nicht fantastisch. Sie ruderten mit aller Kraft und wir sind erschöpft. Und du siehst also, der Sturm muss so gewaltig sein, dass diese erfahrenen Fischersleute wie Petrus und seine Kollegen, das waren ja Fischer vom Beruf, dass sie sagten, Herr, siehst nicht, wir verderben. Herr, achtest du nicht. Und du kannst so ruhig sein, mittendrin im Sturm. Warum? Weil er wusste, ich bin im Zentrum meines Vaters, im Willen meines Vaters. Ich bin in der Liebe Gottes. Gott hält mich. Und Gott wird nicht zulassen, dass ich untergehe. Und solange Jesus in deinem Leben ist, Bruder, Schwester, du darfst ganz sicher sein, Gott wird nicht zulassen, dass du untergehst. Denn wenn du untergehst, geht Gott auch unter. Du solltest nur ganz ruhig sein, mittendrin im Sturm und so weiter. Wenn Christus wirklich in dir ist, kannst du gar nicht sterben. Dann müsste Jesus nämlich auch dann in dir sterben. Also das gibt mir Gewissheit. Jesus im Boot. Wo ist euer Glaube? Der war nicht im Herzen, war nicht im Kopf, war nicht in der Hosentasche und nicht im Koffer. Es war im Boot und schlief. Und wenn Gott ruhig sein kann im Boot, kannst du auch ruhig sein. Aber nein, oh Gott, siehst nicht, ich verderbe. So viele Menschen, die schauen immer auf die Stürme und nicht auf Jesus. Herr, siehst du nicht. Und Christen, diese Jünger waren erschöpft, ermüdet und vom Kämpfen. Und wir sind auch manchmal vom Kämpfen ermüdet. Herr, siehst nicht, also ich kann es nicht mehr. Also wenn du jetzt nicht eingreifst. Und weißt du, was passiert? In dem Moment, wo du sagst, Herr, wenn du nicht eingreifst, passiert immer ein Wunder. Gott erlaubt, dass du Minus erreichst, dass du im Minus bist, damit du den Herrn wächst, dich auf den Herrn besinnst. Sie kämpften in ihrer Kraft. Und das ist das Schlimme dabei. Kinder Gottes kämpfen in den Stürmen in ihrer Kraft. Sie verteidigen sich, sie legen Sandsäcke überall aus oder sie nageln alles zu. Sie machen in ihrer Kraft und das ist so mühsam. Mir hat einfach Stentons gefallen, dass der Sturm war. Habe ich an Stentons gedacht, unten schon vor Jahren, als diese New Orleans-Katastrophe war. Und er wohnt in Corpus Christi, also direkt an der Küste. Da springen die Delfine da aus dem Wasser raus und rein. Und so war das wunderbare Gegend. Und sein Häuschen ist direkt am Wasser. Und ich habe gedacht, was macht unser Bruder Stenton? Und als natürlich die Zeitverschiebung, alles und so weiter. Als der Sturm da war und vorbei war, sagte er, weißt du, was ich gemacht habe? Wir sind auf dem Balkon gestanden, wir haben unsere Hände aufgehalten. Unsere Hände zum Himmel gehalten und wir konnten nichts anderes machen. Wir haben nur die Hände zum Himmel gehalten. Und was passiert? Die Wellen kamen und dann drehten sie bei uns vorbei und gingen woanders weiter. Geschwister, wenn Stürme kommen, du hast nur eine Möglichkeit, heilige Hände hochzuhalten. Wenn Gerichte kommen, es gibt nur eine Möglichkeit, beten nützt nichts. Hände hochhalten. Jesus, er stand auf und er reckte seine Hand aus und er gebot, sei still. Du musst nur den Herrn wecken und deine Hände ausstrecken. Und dann rollt sich wieder alles zurück. Da geht wieder alles dort, wo es hingehört, in den Abgrund. Weißt du, die Hände hochhalten. Viele Christen gebrauchen ihre Hände nicht. Die mühen sich ab mit Rudern und die haben schon Muskelkater vom Rudern und die können nicht mehr weiter, anstatt dass sie rudern, die Hände hochhalten würden. Ich sag dir, in deinem Leben würde mehr passieren, wenn du viel mehr die Hände hochhalten würdest. Wer die Hände hochhält, der ruft den Herrn an. Wer die Hände hochhält, der stimmt dem Herrn zu. Der gibt ihm, weißt du, wie beim Abstimmen. Wer ist dafür? Ich. Verstehst du? Und so weiter. Und deshalb, du stimmst dem Herrn zu, du stimmst der Krise zu, dir macht die Krise gar nichts aus. Und das hält auf. Ich sag euch, die emporgehobenen Hände halten aus. Deshalb hat Paulus geschrieben, ich will, dass die Männer, die sind ein bisschen stärker wie die Frauen, dass die Männer an allen Orten heilige Hände hochhalten. Weißt du, wenn deine Hände nicht heilig sind, kannst du es gleich in die Tasche stecken. Verstehst du, die nützen nichts. Deine heiligen Hände. Weißt du, reine Hände, wenn du dir aufhältst, der Sturm wird zurückgewiesen. Strecke deine Hand aus. Wenn du sagst, bitte gehen Sie da raus. Das kann ich mit der Stimme allein nicht bewirken. Du musst auch deine Körpersprache verwenden. Und der Körper sagt mehr als 1000 Worte, also mit dem Körper. Du kannst mit einer Handbewegung mehr sagen. Deshalb raus, fort mit euch, aufhalten. Verstehst du so? Schluss. Weißt du, du kannst im ganzen Lärm, dann hört er da nicht, dich nicht. Er versteht dich nicht, der ganze Krach. Aber wenn du so machst, dann versteht er die Körpersprache. Schluss. Gottes Kinder gebrauchen ihren Körper nicht. Sie gebrauchen ihre Stimme, ihren Geist, ihre Gedanken, ihr Herz womöglich, aber sie gebrauchen nicht ihren Körper. Gebrauche nicht nur deine Füße, gebrauche auch deine Hände. Und dann ist diese, einfach Schluss, einfach zuwinken. Aus. Die Veranstaltung findet nicht statt. Satan, du hast hier nichts zu melden. Die Veranstaltung findet hier nicht statt. Wir wollen diese Show gar nicht. Gehen Sie nach Hause. Weißt du, dieses Abwinken. Gehen Sie nach Hause. Beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich hin. Aber Christen, die rudern. Nein, was sie machen, die arbeiten. Gott segnet auch unsere Arbeit. Vielleicht ist es am Anfang wichtig, dass wir da nicht vorbeikommen. Aber diese Stürme, wenn du anfängst zu kämpfen, je mehr du anfängst, desto schlimmer wird die Sache. Am Fluss bist du wie so ein Butterfrosch. Stehst du auf dem Butterberg, wenn du dich da immer so strampelst. Und dann sagst du, was ist mit mir los? Stürme sind Verschleiß, Stürme sind Herausforderung, Stürme sind Überforderung. Und Stürme wollen dich nur aufhalten. Oder Stürme wollen nur etwas aufhalten. Die Stürme sind dazu da, um etwas bei dir aufzuhalten. Entweder den Segen Gottes, das wollen sie aufhalten, oder das Gericht, oder was es auch immer sein mag. Stürme sind immer so Verzögerung, egal was, sowohl so als auch so. Deine Finanzen, die sollen da durch Stürme zerstört werden, weggeblasen werden. Plötzlich fliegt das Geld wie im Flug. Sagst, wo ist das Geld geblieben? Einfach weggeblasen. Wie gewonnen, so zerronnen. Stürme. Die wollen dich zu Fall bringen, dich müde machen, dich träge machen. Die ganzen neutestamentlichen Briefe sind an Christen geschrieben in Bedrängnis, in Stürmen. Ich denke ganz besonders die Apokalypse, die Offenbarung. Besonders ein Buch der Ermutigung. Halte durch, überwindet. Wer da überwindet, wer da überwindet, wer da überwindet, ist einfach zum Durchhalten. In einer Zeit unter Diokletian, der die Christen verfolgte, massenweise sie hinrichtete, an manchen Monaten sogar 100.000 Leute niedermetzelte. In dieser Zeit wurde die Offenbarung dem Johannes gegeben auf der Insel Patmos. Johannes selbst war so Leidensgenosse von dieser Verfolgung unter Diokletian. Und da sollte Ermutigung geben und durchhalten. Alle Briefe, wenn du die Briefe liest, musst du immer mit den Gedanken lesen, durchhalten. Durchhalten, sich nicht verführen lassen, das ist zuerst einmal auch ein Sturm, ein geistiger Sturm, dich von Gott wegblasen zu lassen. Wegbringen zu lassen. Die Gemeinde Jesu braucht heute auch Ermutigung. Muss durch das dunkle Tal gehen. Die Untergrundkirche in Russland jahrelang durch Verfolgung, das sind auch Stürme gewesen, wo Familien und sowas auseinandergerissen worden sind. Und heutzutage haben wir nicht Verfolgung, sondern Verführung. Heute brauchen wir keine Angst vor Verfolgung haben. Wird keine kommen. Glaube ich nicht, dass es eine Verfolgung geben wird. Aber umso schlimmer die Verführung. Also die heutige Gemeinde hat andere Stürme, andere Anfechtungen, als die Urgemeinde hatte, als die Urchristen hatten, die Alten hatten. Also wir sind in dieser Zeit und die Stürme sind anders, als die Stürme früher gewesen sind. Zwar Wind ist Wind, aber trotzdem anders. Wir haben auch andere Anfechtungen als die Leute im Mittelalter. Als der Martin Luther für Anfechtungen hatte. Den gnädigen Gott, wir wissen, was der gnädige Gott ist und dass Gott gnädig und barmherzig und gütig ist. Wir haben die Bibel, die hatten damals die Bibel nicht. Ganz andere Stimme, es war ihnen verboten, Wort Gottes zu lesen von der Kirche. Unsere Zeit ist eine andere Zeit, unsere Welt ist eine andere Welt. Und unsere Stürme sind andere Stürme. Weißt du, deine Stürme sind? Es kommt durch den Fernseher raus. Deine Stürme, die kommen ganz anders, durch Telefon. Da kommen diese Stürme. Du kriegst einen Anruf. Ich habe hier eine liebe Schwester. Weißt du, der Teufel weiß ganz genau, wann er dich anrufen kann. Morgens um 8 Uhr. Wissen Sie nicht, ich habe ein Problem und ich habe da Schmerzen und so weiter. Weißt du, und dann ist der ganze Tag versaut und immer wieder gejammert. Morgens in alle früh. Anstatt, dass man Vater Unser betet oder Psalm 23, morgens mit Wehklagen beginnen. Du sollst den Tag mit Freude beginnen. Aber der Teufel will deinen Tag vermiesen. Und das ist unsere Anfechtung. Telefon. Früher, weißt du, wenn jemand kommt, kann sehen durch die Tür, nein, den mache ich gar nicht auf. Aber Telefon klingelt und was ist, du springst schnell hin. Du musst, könnte was Wichtiges sein, vielleicht ruft mich der liebe Gott an. Aber heutzutage, weißt du, das sind unsere Anfechtungen. Telefon. Telefon. Der Teufel benutzt SMS, Telefon und so weiter, diese ganze Information. Das sind unsere Stürme. Da kommt so viel Zweifel auf dich zu. Sollte Gott gesagt haben. Weißt du, guck mal, die Wissenschaft macht das alles anders. Die Verführung und Versuchung durch die ganze Wissenschaft heutzutage. Früher waren die Leute dumm. Der Arzt, der Chirurg, das war ein Friseur. Verstehst? Und heute hat sich daraus Spezialisten entwickelt. Der Friseur war für alles zuständig. Wenn er was wegschneiden musste und hat Zahnbehandlung sogar durchgeführt unter Umständen, alles miteinander. So weiter. Aber dann kamen die Experten. Und heutzutage, unsere Verführung, unsere Stürme geschieht durch Experten. Wenn plötzlich die Experten kommen und sagen, guck mal, ich habe studiert, ich muss ja wissen, was ich Ihnen sage. Sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Den Ausspruch habe ich mal gehört, das hat mir gereicht. Ich bin mein eigener Arzt. Und ich muss meine Gesundheit, hat Gott mir gesagt, in meine eigenen Hände nehmen. Und sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Das war beim Zahnarzt. Und sagte, das sind aber meine Zähne. Und ich bin aufgestanden, habe gesagt, machen Sie mich bitte sauber. Bin zum nächsten Arzt gegangen, habe gesagt, bitte machen Sie Wurzelbehandlung. Und den Zahn habe ich schon über 30 Jahre. Ich habe nur Wurzelbehandlung gemacht. Sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Du kannst ganz schnell deine Zähne loswerden, die meisten haben gar keine Wald mehr. Wenn es so weitergeht, verstehst du, das muss alles gezogen werden, alles gezogen werden. Du musst deine Gesundheit in deine eigenen Hände nehmen. Das sind die Stürme. Das sind die Stürme, dass dir das ganze Essen nicht mehr schmeckt, das ganze Leben verleitet wird durch die ganze Gesundheit. Unser Horst, der ist jetzt im Krankenhaus, ich bete, dass er 20 Kilo zunimmt. Der ist von 70 Kilo auf 26 Kilo runtergekommen. Möchte ich auch manchmal gerne ein bisschen was abgeben. Ich habe ihm gesagt, weißt du, ich lege dir was drauf, ich gebe von mir was. Aber es geht nicht. Aber ich habe gebetet, dass er 20 Kilo zunimmt. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Ich bin aus der Klinik raus und komme mir vor, ich sehe aus, wie als wenn ich aus einem Konzentrationslager kommen würde. Abgemagert, dürr, muss vorstellen, von 70 auf 27 oder 26 Kilo. Stürme, das sind unsere Stürme. Wir haben so viel Anfechtung mit Gesundheit heutzutage. Die haben früher gar nicht gehabt, also als solches. Entweder, die Afrikaner sagen, entweder wird man gesund oder man stirbt. Das gab es früher was anderes gar nicht. Aber hier, unser Leben wird verlängert und dann diese ganzen, das Alter wird zum Sturm, zum Problem für viele Menschen in der westlichen Welt. So. Die heutige Gemeinde also hat ganz andere Stürme, ganz andere Bedrohung. Wir haben die atomare Bedrohung, zum Beispiel Umweltverschmutzung, das haben früher alle gar nicht gehabt. Wir haben Computerprobleme, Computer versuchen die Herrschaft über uns zu gewinnen. Oder wenn ich so die Alten denke, wie glücklich waren die da mit ihrer Pferdekutsche und ich muss im Stau stehen, 50 Kilometer Stau. Das haben die damals nicht gehabt. Diese ganze Informationsflut, was wir heute haben, und auch die Gottlosigkeit. Die Welt hat noch nie einen ganzen kompletten Staat gehabt, von der Ostsee bis zum Vladivostok, wo sich atheistisch nannte, wo Gott ist tot und Gott existiert nicht und es darf keinen Gott geben. So etwas hat die Menschheit noch nie gehabt. Gottlosigkeit als Staatsphilosophie, Atheismus. Das hatten wir vor 70 Jahre lang, Atheismus, ein Menschenalter. So, diese Probleme hatten sie nicht. Atheismus lebt immer weiter noch. Obwohl der Kommunismus schon längst zerstört ist und ruiniert und bankrott ist, aber dieser atheistische Gedanke lebt bei so vielen Menschen weiter. Und mir hat halt, als damals die Mauer fiel und da ich so einen Artikel über Honecker geschrieben habe, in der Süddeutschen Zeitung, dann schrieb mir ein Journalist vom Neues Deutschland zurück, freuen Sie sich nicht, Herr Matutis, der Kommunismus ist nicht tot und wird auch gar nicht so schnell sterben, es ist eine Philosophie und die geht erst richtig auf. Und du glaubst gar nicht, dieser alte atheistische, marxistische, leninistische, maoistische Geist lebt weiter in den Herzen der Menschen. Wenn du die Menschen ein bisschen anguckst, du siehst, wie materialistisch sie sind, wie gottlos sie sind, die Kirchen werden immer leerer, der Glaube nimmt immer mehr ab. So, das sind die Bedrohungen, die wir haben, das sind die Stürme. Und die Bibel sagt, schickt euch in die Zeit, begegnet den Stürmen zeitgemäß. Und ich bin so froh, dass ich Atheismus kennengelernt habe, dann weiß ich, wie die Leute denken. Und ich weiß, wie ich argumentieren soll und kann. Und dass ich da nicht mit frommen Phrasen kommen kann, mit Anno dazumal in Kananäisch, sondern ich muss in Deutsch mit den Leuten reden, sodass sie es verstehen. Ich muss sagen, so und so, eins und eins ist zwei. Das ist schon immer so gewesen und es ändert sich auch nicht. Unsere Probleme müssen wir zeitgemäß lösen. Und wie begegne ich meinen Stürmen? Wie stille ich meine Stürme? Und da ist eine ganz nette Frage, mit der ich anfangen möchte. Was würde Jesus heute tun? Nicht, was er damals vor 2000 Jahren getan hat. Was würde Jesus heute tun? Wie würde Jesus heute reden, wenn er Probleme hätte? Wenn er du wärst. Überleg einmal, was würde Jesus tun? Und, dieser Jesus wohnt in dir. Also du sollst eigentlich ein Repräsentant des Herrn Jesus sein. Was würde der Jesus in dir tun, wenn er jetzt so eine Anfechtung hätte, wie du jetzt gerade hast? Wie würde dieser Jesus handeln heute, nicht damals? Damals hat er eine Leiche auferweckt. Aber heute gibt es ganz andere Probleme. Zwar, das Milieu, die Umstände haben sich geändert, aber der Mensch ist immer gleich geblieben. Was würde Jesus heute tun? Wie würde er handeln? Wie würde er sich heute verhalten in deiner Situation? Dieser Jesus. Wir haben ein falsches Bild von Jesus. Wir haben so einen schmalzigen Albrecht Dürer Jesus oder so romantischen Jesus, so verweint, verweichlicht, verweibisch. Wir müssen uns von diesem alten, mittelalterlichen, kirchlichen, religiösen Jesus befreien. Diesen netten, süßen Heiland. Der nette, süße Heiland ist gar nicht so süß. Der hat eine Peitsche genommen und hat die Leute rausgeschmissen aus dem Tempel. Und das sogar zweimal. Wechseltische umgeschmissen. Und dann kommen welche Pharisäer und wollen ihm eine Fangfrage stellen. Erschreckt euch nicht, was ich jetzt sage. Aber was würde Jesus heute tun, wenn auch so ein schlauer Pharisäer kommt? Und weißt du, was Jesus damals getan hat? Und deshalb ist er auch gekreuzigt worden. Wir haben gehört. Und was haben die Pharisäer gehört? Dann bringen sie eine Münze und sagen, soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Sollen wir Rom akzeptieren oder nicht? Und kreuzigen, gekreuzigt werden Leute oder sind von den Römern gekreuzigt, nur Leute, die entweder gegen den Kaiser waren, also sich aufgelehnt haben gegen den Kaiser, oder als Sklaven weggelaufen sind. Andere Leute sind nicht gekreuzigt worden. Also entweder gegen den Kaiser oder, das waren die zwei Strafen, also die Kreuzigung verdienen. Alles andere war keine kreuzigungswürdige Strafe. So. Sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Und der Herr Jesus, er war ja ein Rabbiner, war ein Jude, und Gott hat gesagt, du sollst kein Bildnis machen. Und dann sagt er, sagen wir mal, wessen Bild trägt die Münze des Kaisers? Ah, kein Problem. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Jetzt überleg einmal, was hat Jesus wirklich gesagt? Er hat das nicht gesagt, was die meisten Frommen glauben, dass er gesagt haben könnte. Was die sagen, ja, autoritätsgläubig, du sollst der Autorität untertan sein. Oh, dem Kaiser und so weiter, dass wir den Kaiser ehren und so weiter, diese Unterordnung, Unterwürfigkeit, das hat er nicht gesagt. Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört, und Gott, was Gott. Du musst sehen, was ist passiert. Die Römer haben das Land ausgebeutet. Die haben die jungen Männer hingeschlachtet. Die haben die heiligen Stätten besetzt und zerstört und entweiht. Und dergleichen. All das Schlechte. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Was gehört im gelobten Land dem Kaiser? Welcher Hügel? Welches Haus? Welcher Strauch, welcher Baum, was gehört dem Kaiser? Der Herr sagt, das Land Israel ist mein Land. Das ist mein Land. Und die Erde ist ein Fußschemel, was gehört dem Kaiser? Und weißt du, was Jesus dem Kaiser gesagt hat? Entschuldigt diesen Ausdruck, gib dem Kaiser einen Arschtritt und schmeißt ihn raus. Das hat er gesagt. Und gib Gott, was Gott gehört, die Ehre. Gib Gott die Ehre. Und dann wachst du auf, das war der Herr Jesus. So radikal. Und der Herr Jesus war radikal. Entweder alles oder nichts. Also, was würde Jesus heute tun? Du wirst vielleicht entsetzt sein, aber die meisten haben ein falsches Bild vom lieben Gott. So einen süßen Heiland. Ach, Herr Jesus, süßer Jesus. Die Engländer singen sogar süßer als Zucker in der Dose. Okay. Wie würde Jesus heute leben? Wie würde er mit den Nöten der Menschen und Sorgen umgehen? Deinen Sorgen, dieser Jesus in dir. Würde er sich alles gefallen lassen? Würde er sich vor allem niederfallen? Alles anbeten, alles mitmachen, überall sich engagieren? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus heute tun? Nach welchen Grundsätzen, Prinzipien würde er heute leben? Natürlich nach Gottes Prinzipien. Was sind die? Welchen Weg würde er gehen? Und er sagt, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Also du siehst, den Alten ist gesagt und so weiter, jetzt musst du jetzt deinen Weg finden. Was würde Jesus heute tun? Ich glaube nicht, dass er heute jemanden zum Priester schicken würde, wenn jemand geheilt werden würde, wie damals. Geh und zeig dich dem Priester. Der heutige Priester ist nicht mehr das, was der alte Priester früher war. Der alte Priester damals war Mediziner, war Seelsorger, der war alles in einem. So geh und zeig dich dem Priester und der soll dich bestätigen. Aber heute, der Priester hat selbst keine Ahnung oft. Geh und zeig dir den Priester. Er würde nicht mehr zum Priester schicken. Der Herr Jesus würde ganz was anderes sagen. Und hör zu und denk drüber mal nach, was würde er sagen? Was braucht der Mensch, um geheilt zu werden? Was würde Jesus heute sagen und würde tun? Viele Menschen haben heute keinen guten Glauben. Und er sagt, wenn das Menschensohn zurückkommt auf diese Erde, meinst du, dass er noch Glauben finden wird? Die haben keinen Glauben mehr, keinen richtigen Glauben mehr. Und weil die Menschen den Glauben nicht haben, erlaubt Gott, dass die zu den Experten gehen. Geh und geh zum Doktor, geh zum Psychiater, geh zur Bank, geh dorthin und geh dorthin und so weiter. Der Priester kann dir nicht helfen. Aber die Leute halten sich blind an den Priester. Ja, der muss es wissen. Aber, und die selber machen sich keine Gedanken über Gott und die Welt. Einen Gott, der sich nicht mehr offenbart, der nicht mehr wirkt, ist ein toter Gott. Und wie viele Pastoren, ich bin ja selber einer, aber ich sage, wie viele Pastoren reden von Gott und glauben nicht an Gott und haben mit Gott nichts zu tun. Und Gott möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Und die stehen dann in einer Gemeinde vor und wo führen sie diese Leute hin? Und die meisten Leute merken nicht, als jetzt dieser Obama hier war, ich habe die ganze Amerika ein bisschen schalu gemacht mit dem Pergamonaltar, der stand zwischen der Siegessäule und Brandenburger Tor, zwischen Janus und Merkur. Gott Merkur und Janus stand er dazwischen, hat seine Rede gehalten, seinen Segen abgeholt. Und ich habe die Amerikaner gesagt, Leute, wisst ihr, wo euer Präsidentenkandidat steht? Er steht mit dem Blick Janus da hinten und Merkur, Gott im Front, Brandenburger Tor und diese Massen, wo zujubeln, merkt ihr das nicht? Und dass er hier den Segen vom Teufel abholt, hier ist der Pergamonaltar, wo Satans Thron ist, warum er gerade in Berlin seine Rede halten muss, warum nicht in London oder Paris oder im Vatikan, warum gerade hier? Weil hier dieser Götzenaltar aus Pergamon steht, der seine Geschichte hat mit Nimrod, der ein großer Jäger war, vor dem Herrn in Babylon begonnen hat und dieser Kreislauf bis Power geht westwärts, also die Macht geht von Babylon, Assyrien, Griechenland, Rom, Deutschland, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, 1000 Jahre fast, dann geht es nach Großbritannien und dann geht es nach Amerika weiter. Du siehst, die Macht geht westwärts, einmal um die Erde rum, diese Weltmächte, Supermächte und so weiter. Da holt sich den Segen und gerade nach diesem Pergamonaltar, Hitler war begeistert, seine Sache in Nürnberg gemacht, dann hat man nach Leningrad geholt, St. Petersburg und das Lenin-Museum ist nach diesem Modell gebaut und Gott hat gesagt, wenn ihr diese Altäre aufbaut und fragt, wie haben ihre Völker, 5. Mose 7 und 5. Mose, ich habe die Schalu gemacht, die Briefe gingen durch ganz Amerika, kreuz und quer, was ich an Post bekomme, glaubt ihr gar nicht. Da ein paar Leute das so verbreitet, wir wussten das alles gar nicht. Die Leute lesen die Bibel nicht und wir wussten es nicht. Und Gott, und ich weiß, wo du wohnst, Offenbarung Kapitel 2, Pergamon. Wir wohnen hier, wir haben eine kleine Kraft, wir haben seinen Glauben nicht verleugnet, wir haben durchgehalten als Gemeinde und wir halten weiter Position hier. Und ihr wisst nicht, auf was ihr euch einlasst. Und wenn du diese Altäre aufbaust und so weiter, und ich will den Fluch bringen, den ich über die Völker gebracht habe. Und ich habe gesagt, guck mal, unsere deutsche Nation hat den Fluch. Für uns ist es kein Problem. Dieser Pergamonaltar kann von uns aus hier noch 100 Jahre stehen. Hat mit uns nichts mehr zu tun. Wir haben genug gelitten. Und zwar 70 Jahre. Der deutsche Kaiser hat abgedankt 9. November 1919. Und 9. November 1989 fiel die Mauer. Exakt 70 Jahre. Stand die Mauer, war das vollgeteilt. Wir haben 2 Weltkriege hinter uns und dergleichen. Wir haben das alles schon gelitten. Und man leidet nur einmal für eine Sache. Man zahlt nur einmal die Rechnung für eine Sache. So, das habe ich denen geschrieben. Oh, der hat geschrieben, wir haben es nicht gewusst. Wir haben es nicht gewusst. Unwissenheit, Dunkelheit bedeckt die Völker. Und dann kommt dieser messianische Obama und dann hält sein Referat, sein Programm. Und was er gepredigt hat, Leute, was er dort erzählt hat, ist diese neue Weltordnung. Der hat die neue Weltordnung verkündigt. Die Mauern sollen niedergerissen werden zwischen Juden, Christen und Moslems. Und so weiter. Die ganze Mauer niederreißen. Also genau das, was er will. Eine Welt. Ost, also USA und Europa. Diese eine Welt. Und das ist das, was der Teufel will. Das ist also der Vorschub. Und ich würde nicht zweifeln, dass er gewinnt die Wahl und so ein Vorläufer oder ein Antichrist vielleicht sogar selber wird. Weil er aus so vielen Kulturen kommt. In Afrika. Aus Afrika kommt sein Vater, dann Indonesien. Und dann, ja, so viel Staatenmensch. Mauern niederreißen. Und ich war so entsetzt, als ich das gehört habe. Und als ich dann sein Gesicht so zugeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, so ähnlich hat auch ein Adolf Hitler gesprochen, so hysterisch, so einen kalten Blick. kalten Blick hat er gehabt. Also gerade wo er verkündigt ist, eine neue Weltordnung, also diese Einheit dieser Völker, alle müssen jetzt zusammenstehen, wie diese Klimakatastrophe, wir müssen alle zusammenstehen. Und dann vor dieser Siegessäule, weißt du, die Siegessäule da im Hinterhalt, das ist nichts anderes wie Militarismus. Der Sieg über Franzosen, der Sieg über Preußen und so. Und denen, also diese Kanonen, die dort symbolisieren, Sieg, Kanonen. Das im Hinten und so weiter. Und ich sage euch, wir haben nichts Gutes zu erwarten. Und meine lieben amerikanischen Geschwister, die haben gedacht, oh Bruder Matutis, wir sind dir so dankbar, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Und ich habe nämlich 2-3 Tage vorher das denen losgeschickt. Was, habt ihr eine Ahnung? Und dann, als er gesprochen hat, habe ich noch geschrieben, wisst ihr, das war auch der Grund, diese neue Weltordnung, die er hier verkündigt hat, warum ich bete. Zuerst habe ich gebeten, für uns zu beten, als Berliner. Und jetzt habe ich dann nachher im zweiten Brief habe ich denen geschrieben, jetzt muss ich für Amerika beten, dass dieser Geist von Obama nicht nach Amerika transportiert wird. Und dass diese Idee, diese Ideologie, was schlimmer ist wie Kommunismus, weißt du, die Verführung merkt man nicht. Und mein Vater, bevor er starb, hat einen Satz geprägt, wir waren noch nicht in Berlin und wir haben von Berlin keine Ahnung gehabt. Und wir wussten nicht, was Berlin ist, so richtig. Wir waren ein paar Mal in Berlin, aber es war nichts. Und dann, als mein Vater starb, Johannes hatte zu mir gesagt, weißt du, das ein paar andere Brüder waren da und so weiter, wo er da nicht einverstanden war. Er hat gesagt, weißt du, die Verführung wird ausgehen von Berlin. Und ich glaube das fest. Die Verführung, geistliche Verführung. Bürger Berlins, Bürger der Welt. Das war so seine Rede, Bürger Berlins. Und diese Stadt spielt eine große Rolle, hat er selber gesagt. Hat diese Geschichte selbst aufgearbeitet. Bürger Berlins, ihr seid Weltbürger. Nicht mehr Amerikaner. Und er sprach ja zu den Amerikanern ja nichts, er sprach ja in Englisch sogar und ohne Übersetzer. Verführung. Von dieser Stadt geht eine Verführung aus. Und du hast eine kleine Kraft, du hast meinen Glauben behalten. Weißt du, diese Stürme haben über uns getobt. Wir haben es durchgelitten, Gott sei Dank. Wir haben 2 Weltkriege gehabt, das hat uns genug gereicht. Europa hat Millionen von Tote gegeben. So, jetzt ist so wichtig, dass wir hier mittendrin keine Angst haben. Jesus ist bei uns. Amen. Mittendrin, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist diese Botschaft an die Gemeinde zu Pergamon. Du hast eine kleine Kraft. 5 Mächte regieren die Welt. 5 Mächte. Wende nur ein bisschen, damit ihr wisst ja, weil es aktuell ist. 5 Mächte. Zuerst einmal war Religion, hat die Welt regiert. Und dann kam Philosophie, hat die Welt regiert. Dann Kultur, Sport etc. und so weiter. Dann hat Militär die Welt regiert. Und heute regiert Mammon. Das Geld. Es regiert die Religion, es regiert die Philosophie, es regiert die Kultur, Fußballspieler, alles nur Kommerz. Olympische Spiele, die jetzt anfangen, nur Kommerz. Alles nur Kommerz. Und so weiter. Gesundheitswesen, alles nur Kommerz, alles Geld. Und praktisch kapitalistischer Materialismus. Das ist, was die Welt regiert im Augenblick. Und das ist so das Letzte. 5 Mächte regieren die Welt. Wir sind in der Endzeit. Stürme werden toben. Was würde Jesus in dieser Zeit machen? Schlafen. Er würde sagen, Ruhe in Frieden. Mach dir keine Gedanken. Zerbrich dir den Kopf. Bleibe bei mir, bleibe in mir. Lebe mit mir, wandle mit mir, vertraue mir. Blick auf mich, hoff auf mich. Das würde er sagen. Er würde sich schlafen legen. Wenn der Herr Jesus in Berlin leben würde, und ich bin froh, dass ich in Berlin lebe, ich kann ganz ruhig schlafen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich nichts zu befürchten habe. Der Herr ist bei mir. Und das Schöne dabei ist, weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und von Berlin geht es über die ganze Erde. Medien haben das transportiert über die ganze Erde, dieses eine Weltordnung. Wir, Bürger Berlins, Gott segne euch, Bürger Berlins und Bürger der Welt. Also das ist das Parallel immer, Bürger Berlins und Bürger der Welt. Und diese Stadt, was einmalig ist, hat es extra betont in seiner Rede mehrmals. Und es ist der Geist von Babylon. Babylon ist überall. Babylon ist in New York, Babylon ist in London, Babylon ist in Paris, Babylon ist in Moskau. Der Geist Babylons ist in Peking, der Geist Babylons ist überall. Und jetzt geht der Geist Berlins. Der geht auch überall hin. Was hier? Der kam nur hierher, um diesen teuflischen Segen abzuholen vom Pergamon. Die Sache geht weiter. Und weißt du, ist das interessant, als Konstantin Christ wurde, der römische Kaiser, Augustus war einer der ersten, der sich als göttlicher Kaiser ausgegeben hat, Sohn Gottes sogar, Sohn der Götter. Sohn der Götter, und er war Pontifex Maximus. Diese Geschichte fängt in Babylon an. Nimrod war der Pontifex Maximus, der oberste Priester. Und es ging wie ein roter Faden. Pergamon war dann eine ganze Zeit lang, hat das Pontifex Maximum gehabt. Dort war der oberste Priester. Menschenopfer wurden dort gebracht und vieles andere mehr. Also wer sich interessiert, soll sich mit der Geschichte von Pergamon beschäftigen. Und dann hat Pergamon kapituliert und die ganze Macht an Rom übergeben. Und dann war Kaiser Augustus einer der Ersten, der dieses Pontifex Maximus übernommen hat. Konstantin wurde Christ und hat es abgelehnt. Und 700 nach Christus, Gregor der Große, hat sich selbst die Krone, der Papst, die Krone aufgesetzt. Und jetzt, er ist der Pontifex Maximus bis heute. Der Papst ist der oberste Priester. Die Geschichte geht von Nimrod bis über Pergamon. In Berlin ist dieser Altar. Und so weiter geht es weiter. Vatikan, und jetzt geht es weiter nach USA. In aller Liebe. Die Stürme, Endzeitstürme. Wir sind mittendrin. Und weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, das ist die Botschaft von Pergamon, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über diese Welt geht. Was ist es so gut zu wissen? Ich habe den Herrn bei mir. Ich habe den Herrn in mir. Und er kann kommen, was er will. Und dann ist es interessant, dass dort noch eine kleine Passage ist, dass es Deutschland ist. Das ist eine kleine Passage in diesem Abschnitt, wo auch der treue Zeuge Antipas getötet wurde. Juden sind getötet worden, Bild auf Judentum. Und dann steht noch etwas, wo der Antichrist nachher die Rede ist, Offenbarung Kapitel 12 und Kapitel 13, wo nachher die Rede ist von dem Antichristen. Die ganze Welt staunte am 9. November 1989. Die ganze Welt staunte, wie die tödliche Wunde heil wurde. Die tödliche Wunde wurde heil. Ost und West, früher, wenn ich nach dem Osten fuhr, ich war in der DDR, ich habe gedacht, ich bin in Sibirien. Weit weg, zu Hause kannst du nicht anrufen, weiß gar nicht, wo du bist, ich wäre auf dem Mond. Ich hätte sterben können, kein Mensch weiß es. Also im Westen und Ost damals. Es war so eine tödliche Wunde, du warst im Ausland, du bist rübergekommen, also du warst woanders, in einer anderen Welt, in einem anderen Planeten. Und dann ist über Nacht ohne Blutvergießen diese tödliche Wunde heil geworden. Und die ganze Welt staunte. Und was hat uns Obama gesagt? Er staunt, dass es diese Einheit, diese tödliche Wunde so friedlich verlaufen ist, die Vereinigung und Versöhnung und so weiter, Ost und West, lobt er noch und bringt das noch in seine Rede. Also du siehst, diese Dinge sind alle aufgefangen worden, werden verarbeitet. Und das ist so die Vision Amerikas, die da gegeben worden ist. Ob er jetzt Präsident wird oder nicht Präsident wird, aber die Vision, die Richtung ist angegeben. Die tödliche Wunde. Und die ganze Welt staunte. Hat nicht die Welt, die staunt heute noch. Wie haben die das geschafft, dass die Mauer eingerissen worden? Gorbatschow, öffnen Sie das Tor. Und so plötzlich, so unerwartet durch ein Zettelchen, was da dem Journalisten vorgeschoben worden ist. Die tödliche Wunde wurde heilt. Und dann, was passiert? Der Antichrist. Nach der tödlichen Wunde, aus diesem wuchs ein kleines Horn. Alle Welt staunt wieder. Ist wieder verblüfft. Aber wiederum, du hast mein Wort bewahrt. Also, bleib bei Wort Gottes, bleib bei dem, was Gott gesagt hat, bleib bei dem, was Gott gelehrt hat, bleib bei dem, was du gelernt hast vom Herrn, was ich dir gepredigt habe. Weißt du, ich habe nicht für mich gepredigt, ich könnte nach Hause gehen zum lieben Gott, aber ich möchte das noch dir rüberbringen, damit du auch bereit bist, wenn Jesus wiederkommt. So, lass mich fortfahren, ich bin nur erst auf Seite 5. Jetzt habe ich mich so mit Pergamon verloren. Gott hilft dem Gehorsamen und nicht dem Ungehorsamen. Wer seinem Wort gehorcht, wer seinem Wort vertraut. Der biblische Gehorsam ist heute fast ausgestorben, ihr Lieben. Glaubt mir das. Wo sind die Menschen, die das Wort bewahren? Weil du bewahrt hast mein Wort. Gott kann nicht mehr viel in dieser Welt tun, so wie Jesus in Nazareth wegen des Unglaubens. Meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, sagt Christus, dass er Glauben finden wird? Gehorsam. Es fehlt. Es fehlt Gehorsam dem Wort Gottes. Weißt du, die Leute wissen so viel über die Bibel, besser als je zuvor, aber sie tun es nicht, was da drin steht. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Wie überlebt man Stürme, indem man Hände und Füße gebraucht und heilige Hände emporhebt und einfach Gott lobt und preist und das tut, was er sagt. Das tut, was er sagt. Der Ungehorsame bekommt nichts von Gott, aber der Gehorsame. Und weißt du, was der Herr Jesus den Leuten sagt? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Tu etwas. Und die ganze Heilung und alles, was so passiert, nimm dein Bett und geh nach Hause. Denk nicht so viel. Philosophier nicht so viel. Und weißt du, ja, ich habe noch nie gemacht oder schon lange nicht mehr gemacht und so weiter. und gerade jetzt, weil du noch schon lange nicht mehr gemacht hast, tu etwas, was Gott dir gesagt hat. Gehorche dem Wort Gottes und du wirst sehen, was dabei passiert. Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Das ist für die meisten Schock. Steh auf. Ich soll aufstehen? Der Herr soll mich aufrichten. Nein, der Herr sagt, du stehst auf. Warte nicht, bis Gott dich ermutigt. Warte nicht, bis Gott dich aufrichtet. Warte nicht, bis Gott dich am Schopf nimmt und dich auf die Beine stellt. Nein, steh auf. Du musst aufstehen. Du musst dich selbst heilen. Du musst dich selbst befreien. Du musst es alles loslassen und losschütteln und sagen, ab. Steh auf. Ja, aber Herr Jesus, berühre mich. Nein, ich berühre dich nicht. Steh auf. Und das ist Gehorsam. Und zwar auf dieses Wort, steh auf. Und gehorche. Tu das, was er sagt. Mehr nicht. Gott erwartet nicht mehr von dir. Und vielleicht ist er jahrelang schon nicht mehr gestanden, aber jetzt probier es mal. Langsam, aber sicher. Viele reagieren gleich mit einem Schock, wenn er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Nein, das geht doch nicht. Viele glauben, Gott muss sie erstmal richtig durchschütteln, einen eingreifen und so weiter. Nein, muss es nicht. Und genau auch hier. Wo, Kinder, wo ist euer Glaube? Als dieser Sturm so kommt, wo ist euer Glaube? Matthäus Kapitel 7, 24. Das Haus des Gehorsamen blieb auf dem Fels stehen. Was ist dein Fundament? Hast du das in deinem Leben getan, was Gott gesagt hat? Was sind die Fundamente? Weißt du, such nicht einen bequemen Weg. Such nicht eine bequeme Gemeinde. Such nicht eine bequeme Christenheit. Such nicht bequeme Gottesdienste. Such Gottesdienste, wo du herausgefordert wirst, wo du sagst, ich muss graben, ich muss auf den Felsen stoßen. Und wohl dem Menschen, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat, dann können die Stürme kommen. Weißt du, wenn du in Gott geborgen bist, wenn du Frieden mit Gott hast, deine Vergangenheit aufgearbeitet hast, wenn dir deine Sünden vergeben sind, wenn du mit Gott im Bund bist, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, und dann kannst du schlafen. Dann musst du dich nicht aufregen. Lass dich kommen. Och, lass es. Gott wird mir schon zeigen zu richtiger Zeit und im richtigen Augenblick. Sei Täter des Wortes. Und dann können die Stürme dir nichts anhaben. Weggefegt werden all die, die nicht in Gott gewurzelt sind. Plötzlich rollt dein Haus. Wurzelt. Wird wie so Zelt weggeweht. Dann sagst du, wo ist mein Haus gewesen? Da ist nicht einmal die Fundamente da. Das Wort Gottes nützt nur dem, was der befolgt. Bei dem, der es nicht befolgt, nützt es gar nichts. Der kluge Baumeister baut sein Haus auf dem Fels. Und das ist, wir sollten unser Haus auf dem Fels bauen, damit wir überleben. Und nicht dumm und naiv sein, ach, das wird schon der Heiland machen. Nein, der Heiland wird gar nichts machen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Mach was. Dann Stürme, die bei dem ungehorsamen Jona. Jona floh vor dem Auftrag Gottes. Da sind Stürme wie, also wir möchten nicht dem Auftrag Gottes fliehen. Wenn ich dem Auftrag Gottes fliehen würde, würde ich hier nicht in Berlin mehr bleiben und dann würde Gott mich woanders erwischen, glaub mir das. Und ich will dich von dannen zurückbringen, du kannst mir nicht davonlaufen. Ich wollte mal Gott davonlaufen, ich wollte nach Kanada auswandern. Haben mir schon ein Grundstück angeguckt und schon Informationen alle geholt und Verträge geholt. Und ich hätte das Grundstück billiger bekommen, wie ich die Eigentumswohnung hier in Berlin bekommen hätte. Und zwar Grundstück, eine ganze Insel, eine Villa auf der Insel, ein Motorboot und könnte ab und zu mal ein paar Bären schießen, hätte Fleisch für den ganzen Winter. Könnte fischen. Aber Gott sagt, und dann fragte ich, ich war drauf und dran auszuwandern, weil ich Deutschland bis hier hatte. Und dann hat der Herr, hat meine Frau gesagt, haben wir schon den Herrn gefragt? Und ich sagte, gut, wir fragen den Herrn. Und dann lese ich meine Bibel, gerade, und dann lese ich, und selbst wenn du auf den Inseln gehen würdest, ich will dich von dannen holen. Aber ich sagte, aber Kanada ist ja keine Insel. Und dann habe ich, da habe ich gesagt, das gibt's in Kanada, ich darf nach Kanada auswandern. Kanada ist für mich keine Insel. Und dann lese ich in einem Lexikon an diesem Tag zufällig, Kanada hat die längsten Küsten der Welt. Also eine Insel. Und ich will dich von dannen herbringen, du kannst mir nicht weglaufen. Jetzt bin ich da. Dann kam ich nach Berlin auf eine, und das war gleich, zuerst wollte ich nach Kanada, so Midlife-Krise, du willst dich verändern, was anders machen und so weiter. Und dann kam der Ruf nach Berlin. Und weißt du, was Berlin war? Eine Insel im Roten Meer. Ringsherum Kommunismus, als ich kam, 88. Ringsherum Kommunismus, und da hat mich Gott hingeschickt. Und ich will dich von dannen holen. Jona, er floh vor dem Auftrag Gottes. Du fragst dich manchmal, warum ist alles drunter und drüber bei uns? Ungehorsam ruft immer Sturm Gottes hervor. Privat, familiär, den Widerstand und den Zorn Gottes. Das ist, was Sturm verursacht. Viele sind auf der Flucht vor Gott, das wissen sie nicht. Und die liegen in der Kajüte, der Herr ist mit mir. Oh, ich bin Jude, oh, ich habe mein Kochgeschirr bei mir, mache selbst mein Essen, ich lebe rein und so weiter. Der Herr ist mit mir, liegt in der Kajüte und merkt nicht, dass er auch von Gott auf der Flucht ist. Er ist auf dem Weg nach Tarsis. Das ist geistliche Blindheit, auch heute noch. Und geistliche Blindheit bringt Stürme in unserem Leben. So, geistliche Blindheit. Wenn du Gott aus der Schule läufst, kannst du tun, was du willst. Du wirst von Gott eingeholt. Er pustet und er blast dich wieder zurück. Du kannst noch so fromm reden wie dieser Jonah. Ich schulde ja niemand. Wir sind Gemeinde des Herrn, Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes. Was weiß ich alles. Der Sturm tobt draußen. Ja, ich bin im Herrn. Bei mir ist alles in Ordnung. Ticket ist ja bezahlt. Ich fahre ja nicht schwarz. Ich gehorche ja Gott. Ich gehe. Er hat ja gesagt, ich soll gehen, bloß nicht die Richtung, die er wollte. Ich gehe, Herr. Ich halte ja deine Gebote, lese meine Bibel. Vielleicht hat er gerade auch noch kniend seine Bibel gelesen und ist eingeschlafen beim Bibellesen. Und du bist der Einzige, der nicht wacht. Und der Sturm tobt draußen und Gottes Kinder merken nicht und sagen, ja, das ist ja alles politisch, alles religiös, alles wirtschaftlich, alles kommerziell, das geht mich nichts an. Dich geht schon was an. Dich muss man rauswerfen. Du musst mal im Bauch des Fisches gelandet werden, landen. Also das ist was bei vielen passiert. Das ruft den Plan Gottes und was Stürme verursacht. Wie überwinde ich Stürme? Im Bauch des Fisches weht kein Sturm mehr. Das war die erste U-Boot-Fahrt. So Unterwasserfahrt. Das ging ganz rapide. Das war die erste U-Boot-Tour. Die Jonah. Okay. Die nächste Überfahrt, was ich anschauen wollte, ist die Überfahrt nach Rom. Du kannst nichts dafür, du wirst gezwungen. Dir werden manche Dinge aufgezwungen. Du musst auch damit sein, du musst dich fügen und du musst eines wissen, der Herr macht schon recht. Der Herr bringt mich durch. Und warum hat Paulus so viele Stürme gehabt? Der Paulus sollte nicht lebendig nach Rom kommen, denn Gott hat einen Auftrag für ihn gehabt. Du musst noch vor dem Kaiser Zeugnis ablegen. Und der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass du nicht das Zeugnis ablegst. Auch beim Jonah. Der Teufel wollte beim Jonah verhindern, dass er in die falsche Richtung geht und nicht nach Ninive geht. Und deshalb die Stürme. Die Stürme passieren oft, weil der Teufel sich dagegen stellt, du sollst nicht das tun. Da geht die Ehe auseinander, geht das Geld kaputt, geht die Wohnung pleite, die Firma pleite, geht alles pleite. Der Sturm, weil der Teufel möchte nicht, dass du vielleicht aufs Missionsfeld gehst. Der Teufel will nicht, dass du Gott dienst. Der Teufel will nicht, dass du Erfolg hast in deinem Leben, dass du Segen bist für andere. Und Jonah predigt nur 3 Tage und eine Erweckung bricht aus in Ninive. Also das war ein Erweckungsprediger. In 3 Tagen bringt er alles auf die Beine. Paulus kommt nach Rom und dann schreibt er noch Briefe, die wären nicht in der Bibel. Dein Neues Testament wäre halb voll, wenn Paulus nicht nach Rom gekommen wäre. Und das wusste der Teufel. Gerade dieser Epheserbrief und dann die anderen Briefe, die Christen so ermutigen. Kolosserbrief, Philipperbrief, der Brief der Freude. Du hättest keinen Spaß am Christenleben, wenn du das alles nicht hättest, wenn der Teufel verhindert hätte, dass Paulus nach Rom kommt. Diese Gefangenenbriefe. Das ist also, woher Stürme kommen, der Teufel will verhindern. Und jetzt bei den Jüngern zurück. Der Herr überlässt uns nicht den Endzeitstürmen und den Stürmen des Lebens überhaupt. Der Herr ist dabei. Der Herr ist immer an unserer Seite. Bei den Jüngern war das so. Sie mussten ihn nur wecken. Sie mussten nur wecken. Stürme sind Endzeitzeichen. Da steht was an. Also dieser Day X, die Landung der Amerikaner an der Normandie, die konnten nicht landen, da waren wochenlang Stürme. Und weißt du was, das waren unsichtbare Mächte, wollten diesen schrecklichen Tod von Tausenden und Abertausenden von Menschen verhindern, auf beiden Seiten. Der Herr hat gekämpft, der Herr kämpft im Wind, im Sturm. Der Herr wollte verhindern. Als die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen worden sind, die konnten nicht abwerfen, die haben schon ein paar Tage früher geplant gehabt. Immer Sturm, das Flugzeug konnte nicht fliegen. Immer Sturm. Ein Zeichen der unsichtbaren Welt, es tut sich was, bevor Gott tut. Und da kämpfen die unsichtbaren Mächte. Und die manifestieren sich im Sturm. Natürlich auch zerstörerische Kräfte. Diese Stürme wie hier, diese Hurrikans und so weiter. Stürme werden oft von Dämonen verursacht und der Herr hält sie auf, verhindert und so weiter, dass noch Gnadenzeit ist, dass noch das eine oder andere rauskommt aus Hiroshima. Und ist auch tatsächlich passiert. Irgendjemand hat Spitz bekommen, da sind einige raus aus dieser Stadt, hat ihr Leben gerettet. Aber die Stürme kommen. Die Stürme versuchen aufzuhalten und der Herr wirkt in Stürmen. Und Dämonen wussten, dass Jesus kommt nach Gadara und sie auszutreiben. Und deshalb dieser Kampf. Noch ganz kurz zu den Endzeitstürmen, Offenbarung 7. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und dann Offenbarung 6, Vers 12. Bis das versiegelt werden, die 144.000. Diese Dämonen können nichts tun, bis die Kinder Gottes nicht in Sicherheit sind. Ich habe für morgen eine ganz tolle Predigt, ich möchte euch für morgen einladen. Diese Gerichtsengel können nichts tun, bis nicht Lot aus Sodom draußen ist. Bis das versiegelt werden. Die sind gebunden, diese Engel. Das war Normandie, der X. Das war Hiroshima. Und ich könnte noch viele andere Geschichten aufzählen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, meine Predigt diesbezüglich gehalten. Immer wo große Kriege oder Zerstörung waren, da gab es immer was versucht hat zu verhindern. Und es waren meistens Stürme. Die konnten nicht fliegen, die konnten nicht raus. Und es war Unwetter und Stürme. Unwetter und Stürme. Und Gott wirkt durch Unwetter und Stürme. Das sind auch Zeichen der Gnade. Auf der anderen Seite, Leute, bringt euch in Sicherheit. Hiroshima. Oder hier, der X macht nicht mit oder geht nicht mit oder lasst euch versetzen. Und Daniel Kapitel 7. Dort sehen wir die vier Winde, wie sie auf das Meer, auf diese vier Weltreiche wüten. Wer nicht versiegelt ist, der wird weggefegt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du versiegelt bist. Auf den Tag X, Day X. Tag X, dass du versiegelt bist. Wie mache ich das ganz schnell? Vergegenwärtige dich immer den Herrn. Der Herr ist mit mir. Preise den Herrn, vergegenwärtige den Herrn. David, er war oft in Gefahr, Lebensgefahr. Vergegenwärtige den Herrn. Wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Der Heiland ist hier. Mein Jesus ist mit mir. Mein Jesus ist mit unserer Familie. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vergegenwärtige immer den Herrn. Der Herr ist da. Und der Herr wird im letzten Moment eingreifen. Bevor das Flugzeug abstürzt und die Erde erreicht und zerschellt, der Herr wird dich abholen und deine Seele wegnehmen. Du wirst in Ohnmacht fallen und du bist weg. Und du wirst das alles gar nicht mehr merken. Ja. Und weißt du, und das ist auch in der Natur, also wenn du die Natur richtig beobachtest, die Tiere, bevor sie von solchen Bestien geschnappt und gefressen werden, die sind wie gelähmt, wie hypnotisiert, die merken das gar nicht mehr. Und du bist geschockt und gelähmt und sagst, mein, was ist da passiert und so weiter. Und das sorgt schon die Natur, dass etwas in deinem Körper freigesetzt wird, dass du das alles gar nicht mehr spürst und gar nicht mehr erlebst. Plötzlich wachst du drüben beim Herrn auf. In Sicherheit und Geborgenheit. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das war für mich so trostreich. Das war so trostreich für mich. Gott wird nicht zulassen. Vergegenwärtige dich den Herrn. Sehe, wie der Herr in deinem Boot liegt. Und solange der Heiland schläft, kann ich auch ruhig sein. Ich muss paddeln, mir bleibt es nicht erspart, aber ich bleibe liegen. Und dann höre, was er dir sagt. Ist so wichtig, dass du hörst, was er dir sagt. Deine Vorstellung bestimmt dein Verhalten. Sieh den Heiland. Du sollst dir den Herrn vergegenwärtigen. Stell dir vor, wie der Herr dich von allen Seiten umgibt in deinem Sturm. Berg voll feuriger Rosse bei dem Jungen dort. Wie er dich einhüllt. Stell dir vor, wie Gott dich einhüllt mit dem Mantel und in seiner Decke. Die Wolke, plötzlich finden sie nicht. Die Tür, die finden sie nicht. Eingehüllt beim Lot und Sodom. Wer seine Hand über dein Leben hält, wer dich segnet, wer dir hilft, wer dich begleitet. Einfach sieh, stell dir vor, der Heiland geht neben mir. Ich sehe ihn nicht, aber er ist mein unsichtbarer Partner. Der Heiland geht neben mir und beschützt mich von allen Seiten. Stell dir vor, du musst es vorstellen. Du bist deinem Schicksal nicht ausgeliefert. Und gerade auf der Verfolgung vom Saul hat der junge David, ich glaube fast, der hat Hunderte von Psalmen geschrieben. Wir haben nur ein paar in der Bibel von ihm. Aber ich glaube, dass er fast jeden Tag einen Psalm geschrieben hat. So ein Gedicht, eine Poesie zur Ehre Gottes. Jeden Tag ein Danklied, ein Dankgebet angestimmt. Und das gerade in diesen Zeiten der Stürme, der Bedrängnis. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und viele andere solche schöne Psalmen. Da war er am kreativsten. Stell dir vor, die Kraft Gottes, die ist bei mir. Der Herr ist bei mir. Und dann sitzt er in dieser Höhle Adullam. Und jetzt kommt der König Saul mit seiner ganzen Mannschaft rein, lässt sich nieder. Nicht atmen. Mucksmäuschen still sein. Verkriecht euch. Ihr müsst vorstellen, was der in dieser Höhle erlebt hat. Keine Bewegung. Keiner berührt sich in der Höhle. Es gibt keinen Ausweg. Und das ist so eine Situation, was Stürme bedeuten. Kein Ausweg mehr. Läuft nichts mehr. Und dann ist der Saul eingeschlafen. Der denkt, ich bin in Sicherheit. Wo denkst du? Dann kommt der junge David und schleicht sich vorbei und schneidet von seinem Königsmantel einen Zipfel ab. Und dann rennt er raus und auf den Berg, Halleluja! Und dann, ist das nicht Davids Stimme, den ich da jage? Und er sagt, David, guck, bringt euren König raus. Und guck mal, ist das nicht sein Mantel? Mir fehlt ein Stück und genau das hat er. Du brauchst den Zipfel in deiner Hand. So einen kleinen Zipfel des Glaubens. Du musst nicht viel haben. Weißt du, ein Bibelwort von der Herrlichkeit Gottes, so ein Zipfel. Das ist. Ja. Und guck mal, wie die Verwandlung ist, wenn du so einen Zipfel in der Hand hast. Oh, David, du bist viel besser wie ich. Guck mal, du hättest mich umbringen können. Aber was hast du gemacht? Du hast mein Leben geschont. Du bist viel besser. Du siehst also, wie man gerettet wird. Im Sturm, danach, wenn du aus der Höhle draußen bist. Und dann wirst du gepriesen, dann haut er wieder ab. Und lässt dich wieder für eine Weile in Ruhe. Deine größten und herrlichsten Stunden erlebst du in deinen Stürmen. Amen, 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 Amen. In Stunden der Not, in Augenblicken der Anfechtung, da erlebst du die Gegenwart Gottes. Du sagst, ich möchte mal die Gegenwart Gottes erleben. Da erlebst du. Während der Kämpfe schrieb er seine Psalmen. In seinen Ängsten hat er die schönsten Lieder gedichtet. In den schwersten Kämpfen triumphierte er am allermeisten. Und je einsamer er war, desto größer war die Gegenwart Gottes bei ihm. Je kleiner er war, desto größer war der Herr in diesen Stürmen. Und weißt du, wenn du ganz klein bist und zusammen kauerst, dann fegt der Sturm weg und du merkst es gar nicht viel. Aber wenn du denkst, ganz groß, ich, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Wie überlebe ich meine Stürme? Bück dich. Was macht so ein kleiner Vogel? Ich habe neulich, da war bei uns ein ganz starker Sturm, da war so eine Nische, da verkriecht er sich und verbückt sich und verschanzt er sich und wartet, bis der Sturm vorbei ist. Und wenn die Stürme in deinem Leben kommen, warte, bis der Sturm vorbei ist. Kämpf nicht gegen den Sturm, es ist nicht deine Sache, es ist seine Sache. Die Stürme können nicht lange aushalten. Folge Jesus, geh mit ihm ins Boot. Diese Krisen, die kommen auch, wenn sie so ganz frontal auf dich sind. Lass dich vom Teufel nicht müde machen. Der Teufel möchte ihn nur müde machen. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Weißt du, die ganze geistliche Kriegsführung ist für die Katz. Der Herr soll für mich streiten. Und die Bibel sagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Ich habe auch zeitlang gedacht, die geistliche Kriegsführung, ich muss beten. Weißt du, wenn ich nicht bete, betet der Heiland für mich. Wenn ich nicht kämpfe, kämpft er für mich. Und meine Siege erreiche ich nicht durch Kampf, sondern indem ich auf Jesus schaue und sage, Heiland, mach du das. Herr, siehst nicht, wir verderben. Und du wirst sehen, plötzlich ist er da. Vergegenwärtige dich den Herrn, der ist im Boot. Er liegt neben dir auf deinem Krankenbett. Vergegenwärtige ihn überall. Deine Vorstellung ist so wichtig. Deine Vorstellung, nicht, jetzt sind wir verloren und so weiter, nein. Und dann vergleiche dein Problem mit Gott. Ich habe einen Spruch, als Andreas Wecker so seine Probleme hier hatte, einen Spruch von Gott bekommen. So weiter. Rede nicht über deine Probleme und zu Gott und erzähl uns und so weiter über deine Probleme, wie groß deine Probleme sind. Und er hat Haufen Probleme gehabt. Und wie schlimm das ist. Rede nicht über deine Probleme zu Gott und erzähl Gott nicht deine Probleme und klag ihm deine Probleme nicht vor, sondern sag den Problemen, wie groß dein Gott ist. Das hat er kapiert. Sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Vergleiche deine Probleme mit Gott. Und weißt du, was die Probleme sind? Die werden ganz klein. Immer kleiner. Je größer Gott für dich wird, die Erkenntnis des Herrn für dich kommt, desto geringer und schwächer und minderwertiger und primitiver werden deine Probleme. Am Schluss sagst du, das sind nur so Sandkörnchen gewesen, das mich zerstören wollte. Die Jünger waren im Boot. Wenn du überleben willst, musst du in der Gemeinde sein. Das ist ganz arg wichtig. Die waren im Boot, alle, die ganze Kirche Jesu Christi in einem Schiffchen zusammengekauert. Und Hebräer 3, Vers 13 heißt, ermutigt euch einander, solange es heute ist. Also wir sollen uns einander ermutigen. Petrus, halt's aus. Und Johannes, du gehst zum Heiland und du wächst den Heiland jetzt. Irgendjemand muss es wecken. Und am meisten wahrscheinlich am ehesten unser Bruder Johannes, der dem Heiland so am nächsten war. Und dann geht der Heiland. Heiland, siehst nicht. Jesus hat ja gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn du zum Leib Jesu Christi gehörst, brauchst du keine Angst haben. Wenn du mit Jesus im Boot bist, musst du keine Angst haben, egal was passiert, auch wenn du in Pergamon lebst oder dort lebst, wo Satans Thron ist. Die Stürme können dich nicht erschüttern. Die können dich nicht erschüttern, die werden es nicht erschüttern. Die sind da, aber du bist beim Heiland. Unter seinem Schutz, unter seinen Fittichen, wie so eine Henne ihre Küklein schützt, so schützt der Herr die Seinen. Du bist unter dem Schutz Gottes und eher geht der Herr zugrunde, als dass er lässt, dass du zugrunde gehst. Da irgendwo gab es einen Hausbrand und man hat einen Scheune und Stall verbrannt. Und was ist passiert? Man hat plötzlich, nachdem das Feuer gelöscht war, kommen die Küklein rein, so die sehen, und zwar unter den Flügeln einer verbrannten, toten Henne. Die haben sich dort zusammengekauft und haben überlebt. Und deshalb ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben, weil unter seinen Flügeln, seinen Fittichen, damit du lebst. Der ist hingerichtet worden, der ist gemartert worden, der ist gestorben. Und du darfst unter den Fittichen des Herrn die ganze Katastrophe überleben. Vom Krieg, neulich habe ich einen Bericht irgendwo gelesen oder gehört, vom Krieg, da ist unter der toten Mutter ist ein lebendiges Kind rausgeholt worden. Das Kind hat unter der toten Mutter überlebt, die Mutter hat sie geschützt, die Mutter ist gestorben, aber das Kind hat sie überlebt. Der Herr ist für dich gestorben, damit du lebst. Er hat sein Leben für dich und mich gelassen. Mitten in Stürmen musst du nicht fürchten. Aber jetzt muss ich noch einen Text lesen, sonst kommt irgendein Schlaumeier und schreibt oder sagt mir, du hast keine Bibel vorgelesen zu diesem Thema. Ich lese jetzt Markus 4, Vers 35. Und am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer rüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm im Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Und er lag in diesem pitschnassen Boot und sinkenden Boot und schaukelnden Boot. Er lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Und sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Er stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn bitten, mach du das. Er muss das Machtwort sprechen. Wind, sei still und schweige. Du kannst nicht, deshalb ist die ganze Kriegsführung, geistliche Kriegsführung, was manche Leute hier in Berlin verbreiten, für die Katz. Die kriegen Probleme. Und zwar ganz massive. Die Leute, die nach Dänemark gefahren sind bei der geistlichen Kriegsführung und wollten die ganze Dänemark, das ganze Rotlichtmilieu kaputt machen und zerstören, die kamen zurück und ihre ganzen Ehen sind kaputt gegangen. Das zahlt sich aus. Oder woanders, andere Sachen. Es hat keinen Wert. Der Herr muss aufstehen. Der Herr muss eingreifen. Der Herr muss ein Machtwort sprechen. Und du musst nur den Heiland wecken. So ein Schubs Heiland, guck mal. Weißt du, es ist so einfach. Das Christenleben ist so einfach. Du musst nur einfach anpacken. Ich lese weiter meinen Text. Meister, kümmert es sich nicht, dass wir zugrunde gehen. Und da stand er auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, schweig still. Und der Wind legte sich und es trat eine völlige Stille ein. Und da sagte einer zu den anderen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Auch wenn Jesus bei dir im Boot ist, kann es gefährliche Stürme geben. Auch wenn du Kind Gottes bist, kann es gefährliche Stürme geben. Jesus schafft nicht die Stürme ab, Jesus stillt die Stürme. Da bist ja noch kein Sturm abgeschafft. Im Gegenteil, das ist ja seine Kreation, sein Wunderwerk. Stürme sind ein Werk Gottes, wie der Wind. Er stillt die Stürme, befiehlt sie zu schweigen. Was ist das für ein Mensch? Wir sollen die Kraft und die Allmacht Jesu kennenlernen und wir sollen staunen und sagen, guck mal, das ist mein Heiland. Ich darf ihm was zutrauen. Warum sind die Jünger im Schiff in Not geraten? Nur Gedanken ganz schnell. Sicherlich nicht, weil sie nicht genug und richtig geglaubt haben oder nicht den richtigen Glauben gehabt hätten oder sie einen Fehler gemacht hätten. Nein, sie haben keinen Fehler gemacht, sie haben dem Heiland gehorcht und sie waren auch nicht zur falschen Zeit im Boot, sie waren richtig mit dem Herrn Jesus Christus selbst im Boot, sie waren in diesem Timing, sie waren in Gottes Zeit und so weiter, sie gehorchten dem Herrn Jesus Christus und trotzdem kam der Sturm. Jesus hat zu ihnen sogar gesagt, lass uns rüberfahren. Das ist also, sie haben den Befehl exakt ausgeführt, sie handelten nach dem Wort Jesu, waren absolut im Plan Gottes und im Willen Gottes und dennoch in Not gekommen. Geschwister, deshalb, wenn wir manchmal in Not hineingeraten, verliert nicht den Kopf. Dreht nicht durch, verzweifelt nicht und fangt auch nicht, oh, was habe ich jetzt alles falsch gemacht bei mir. Hör doch mit diesem ganzen Blödsinn auf, nach den Fehlern zu suchen, bei dir und bei mir und bei uns allen und bei der ganzen Welt. Nein, es ist ein Angriff auf so unsichtbare Welt, was du da gerade durchmachst. Auch wenn wir im Glauben leben, im Plan Gottes fest verwurzelt sind, haben wir immer wieder Schwierigkeiten, kommen in Schwierigkeiten, geraten hinein. Und es ist keine Schande. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Er will seine Macht zeigen. Ich bringe euch raus, ich bringe euch durch, meine Kinder. Hüten wir uns nur vor diesen komischen Aussprüchen oder Ansprüchen oder Meinungen und Ansichten. Ja, wenn ich richtig geglaubt hätte oder wenn du richtig geglaubt hättest, hättest du nicht diesen Sturm. Wenn du richtig gestanden wärst und so weiter, dann wärst du jetzt nicht krank, depressiv oder hättest nicht dies oder jene Not. Das ist eine Beleidigung Gottes. Vielfach. Eine Beleidigung Gottes. Du wärst nicht krank. Gott erlaubt diese Dinge. Gott bringt rein und bringt uns wunderbar wieder raus. Das ist Gott. Deshalb, ich möchte euch einen vernünftigen Gott predigen. Nicht einen abstrakten, verrückten Halbgott. Nein, den lebendigen Gott. Der Hiob. Gott hat erlaubt die Krise beim Hiob. Gott hat die Krise beim Daniel erlaubt, dass er in die Löwengrube kam. Aber als er aus der Löwengrube rauskam, war er mit Goldkette beschmückt, wurde sogar befördert. Also als er aus der Löwengrube rauskam. Immer wenn du aus der Krise, aus dem Sturm rauskommst, wirst du geistlich befördert, stehst auf einer neuen Ebene. Neuen Level. Das ist, Gott bringt diese Krise, sonst kommst du nie dorthin, wo Gott dich haben möchte. Josef kam in eine Krise und von einer Krise in die andere sogar. Da haben sich die Krisen nur noch gehäuft und gepurzelt und von einer Krise und bis er schließlich auf dem Thron der Pharaonen war. Gott bringt dich nach oben über diese Krisen. Deshalb hader nicht mit Gott und Krieg oder Petrus im Gefängnis und dann Gott schenkt Gnade. Wir müssen also durch diese Dinge durch, das bleibt uns nicht erspart. Paulus, Satan schlägt mich mit Fäusten und dann wir müssen alle, ob wir wollen oder nicht, für mich ist Psalm 23 das Vaterunser. So Grundsatz. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Das müssen wir erleben. Wir müssen erleben, wie sein Stab mittendrin im Sturm uns hilft und tröstet. Diese Geschichte zeigt uns, dass Gott uns keinen einzigen Augenblick verlässt, dass er den Sturm stillt, dass er bei uns seine Macht und Gewalt beweist. Und Jesus beweist, auch hier bin ich immer noch der Herr. Und auch hier muss sich der Sturm vor mir niederfallen und sich beugen. Alle Knie müssen sich bei mir beugen und auch der Sturm, egal wie er heißen möchte. Und es ist interessant, die Stürme haben manchmal diesen und jenen Namen, immer Menschennamen. Es sind Dämonen, diese Stürme, Mächte, Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Jesus, still die Turbulenzen, die Naturgewalten in deinem Leben, damals und auch heute. Da er Sturm stillte und diesen Sturm stillte, beweist er, dass er Macht hat, dieses Chaos in den Griff zu bekommen, dieses Chaos zu koordinieren. Und plötzlich war es eine Stille. Wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen. Jesus herrscht auch über das Chaos deines Lebens. Alles durcheinander. Du kannst rechnen. Weißt du, am Meer, wenn ich so stehe, ich rechne, jede dritte Welle ist die größere Welle. Immer so die dritte Welle, immer die dritte Welle, ist immer größer. So, das kannst du rechnen. Also These, Antithese, Synthese. So, immer dieses Dreiklang. So, aber der Herr ist seit dem ersten Augenblick, seit der Schöpfung, immer noch der Herr des Universums. Und der Heilige Geist brütete über das Chaos, über die Urflut. Der Herr ist Herr über die Stürme. Deshalb mussten die Jünger rüberfahren, um zu erleben, der Herr ist mein Hirte. Jedes Ungestüm wird vom Herrn bezwungen, egal wie groß es ist. Gott sprach und es geschah. Jesus bedrohte den Sturm. Er musste ja gar nichts machen. Er bedrohte nur. Psalm 50, 15. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist das Ding, die Sache, warum du in Stürme kommst, damit du schreist. Und zuerst musst du schreien, bevor du und dann die Stimme testen. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Sonst hast du kein Gedicht, kein Psalm, kein Vierzeiler, gar nichts. Kein Zitat. Kein Bericht, kein Zeugnis, aber weil du das durchgemacht hast, kannst du sagen, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Dann hast du wieder ein Gedicht und wieder eine Stufe. Und du sollst mich preisen, staunen, bewundern und sagen, guck mal, das hat mein Heiland gemacht. Rufe mich an, Psalm 50, 15. Rufe mich an in deiner Not und du hast vielleicht eine Not heute Abend, egal was. Ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an. Und schreib ihm nicht vor, mach das so und mach das so und mach das so, das ist sein Geschäft, was er machen soll. Er weiß schon, er wird schon aufstehen und er wird nur die Hand strecken und es wird geschehen. Ruf ihn an, ich will dich erretten. Wie? steht auch nicht in den Büchern. Gott errettet jeden anders. Gott hilft jedem anders. Gott greift immer anders an. Du musst nur schreien. Hast du schon mal richtig geschrien? Du solltest lernen, zum Herrn zu schreien. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Und dann sollst du mich preisen. Halleluja. Dann sollst du ihm ein Lied vorsingen und sagen, Gott, ich will dir so ein Lied vorsingen. Ich will dich preisen. Ich will dich rühmen. Fang an, solche Glaubenserfahrungen zu machen. Sei so wie dieser junge David in der Wüste, das hat er am meisten erlebt. In den Kampf, in Widerstand, in der Kämpfe der Familien. Was der Kerl für Familienstürme hatte. Eheprobleme, Familienprobleme. Und immer wieder hat Gott, sogar seine eigenen Kinder waren gegen ihn, und immer wieder kam er hoch durch die Gnade Gottes, wie ein Korken. Im Wasser kannst du runterdunken, so viel du willst, der schießt hoch, und der tiefer der ist, den Korken runtertauchst, desto höher schießt du nachher in die Luft. So wie ein Walfisch taucht er da auf zum Luft zum Schnappen. Und das hat, Kinder Gottes sind solche geistliche Korken. Runtergedrückt, noch tiefer. Es geht bald nicht mehr tiefer. Und dann, die Not kann dich nicht mehr länger unten halten. Lässt dich los und dann, du preist den Herrn. Du preist den Herrn. Lass uns aufstehen. Morgen früh und morgen Abend, ich möchte euch einladen zu diesen Gottesdiensten. Wir machen weiter. Gott will dein Leben segnen. Gott will dir einen Aufschwung schenken in deinem Leben. Gott will dir neu begegnen. Halleluja. Und wir möchten unser Opfer hier nach vorne bringen. Und wenn irgendjemand da ist, der Gebet wünscht oder braucht oder denkt, ich möchte zum Herrn rufen. Heute rufst du zum Herrn. Ich lege die Hand auf und du schreist. Amen.